steigt Tore, nicht
Tränen, auf. Triumphe, Co-Moderatoren, die in den Cold-Opener reinreden. Trainerwechsel, Trainerentlassungen, rote Karten. All das gibt es heute bei Bundesliga. Bundesliga. Bundes oder Bundesliga?
Ich habe keine Ahnung.
Kritisiert mir denn nicht zu viel. Das ist ein guter Mann.
Hello, da seid ihr. Einen wunderschönen guten Abend. Freue mich sehr, dass ihr da seid. Wie seit Jahren Montagabend um 19 Uhr ist Bundesliga-Zeit mit mir im Studio TNKD. Mit uns an den digitalen Bildschirmen. Tobias Escher heute in feinster Farbkombination. Flamingo und Rot.
Mainzer?
Was?
Mainzer Farbkombination, hast du gesagt?
Nee. Feinster. Und Nico, ganz in Schwarz, wie man ihn kennt und liebt. Schön, dass du wieder da bist, Nico. Du warst längere Zeit jetzt nicht da, ne?
Ja, ein bisschen Urlaub gehabt und so mal kurz ein bisschen Pause gemacht, deswegen. Aber ich freue mich, hier zu sein.
Freue mich, dass du wieder da bist. Wo warst du weg? Nee, ne?
Da möchte ich nicht drüber reden.
Okay, auf Malle. Nico war ja, zwei Wochen auf Malle. Muss man selber entscheiden, wie man das bewerten möchte.
Nee, ich war vier Wochen in Phuket. Ich habe für Sommerhaus der Stars gedreht.
Ah, das ist auch gut. Sehr schön. Leute, wir haben heute wenig Zeit für Klamauk, aber dafür viele Themen. Denn wir müssen, was?
Keine Zeit für Klamauk? Deswegen bin ich doch hier, oder was?
Ja, ich weiß. Aber wir beide müssen uns ein bisschen zurücknehmen. Denn es geht heute wirklich um einiges. Wir haben, ich habe es nicht umsonst gesagt im Cold Opener, wir haben tatsächlich schon wieder eine Trainerentlassung, über die wir sprechen wollen. Wir haben einen Trainer, der wahrscheinlich der Eintracht Frankfurt den Rücken zukehren wird. Und darüber wollen wir noch natürlich reden. Wir reden über den Abstiegskampf, wir reden über alle anderen Dinge, die passiert sind. Und wir fangen aber natürlich an mit der Trainerentlassung in Köln. Das war ja, ist so ein bisschen wie in das Ende hier, wie heißt der Film noch? Täglich grüßt das Murmeltier. Das Gisdol am Ende des Tages hat Gisdol es irgendwie immer geschafft, die Entlassung zu vermeiden. Und jetzt allerdings ist es tatsächlich dann passiert mit der 2-3 Niederlage zu Hause gegen Mainz, riss nicht nur der Ergebnisfaden, sondern auch der Geduldsfaden. Und er wurde entlassen und ersetzt von einem Mann, der, glaube ich, schon seit vielen Wochen irgendwie in den Startlöchern stand, denn das wurde schon häufiger mal geschrieben, dass er übernehmen wird. Und so ist es dann auch. Friedhelm Funkel kehrt zurück in die Bundesliga, hatte zuletzt bei Fortuna Düsseldorf trainiert, wurde da dann auch kurz vor Saisonende entlassen, weil Düsseldorf sich damals er hoffte, mit rösterartigen Klassen halt noch schaffen zu können. Und er übernimmt jetzt. Und er kennt sich ja aus im Abstiegskampf. Lass uns mal darüber sprechen, Jungs. Und natürlich auch über das Spiel. Denn das war sehr, sehr dramatisch gegen Mainz.
Ja, vielleicht noch kurz zu Funkel. Er kennt sich nicht nur aus im Abstiegskampf, er kennt sich vor allem auch im Aufstiegskampf, finde ich. Ich bin mir jetzt natürlich nicht sicher, wie da das...
Greifst du jetzt schon
vorweg? Nee, aber wie das Statement ist, ob man da jetzt einfach nur einen Feuerwehrmann gesucht hat, der jetzt sozusagen Köln vor dem Abstieg rettet. Oder ob man auch schon sich gesagt, okay, wenn das nicht schafft, dann haben wir zumindest auch schon den richtigen Mann für den Neuaufbau in Liga 2 oder so. Also das könnte ich mir auch vorstellen. Es kann aber natürlich auch sein, dass man sagt, okay, wenn er jetzt die Wende nicht schafft mit Köln, dass man dann in der zweiten Liga nochmal neu auf Suche geht. Wobei Friedhelm Funkel gibt sicherlich schlechtere Trainer, um einen Verein in die erste Liga zu führen. Aber es war jetzt folgerichtig. Wir haben jetzt hier über Köln schon häufig geredet, dass Gisdol wackelt und Köln natürlich auch in den letzten Wochen wenig gerissen hat. Und wir haben letzte Woche bei Bundesliga haben wir gesagt, das wird das Entscheidungsspiel für Köln, beziehungsweise für Gisdol, und so ist es dann auch gekommen. Auch wenn man sagen muss, dass es sehr unglücklich war, weil bis zur, weiß ich nicht, wann war das Tor gefallen, 93. Minute oder so,
Schluss, ja.
Hatten sie noch einen Punkt, da hätte man wahrscheinlich auch drüber trotzdem eine Trainerdiskussion gehabt, wenn Köln gegen Mainz dann nur einen Punkt holt. Aber es war jetzt gar nicht mal so ein schlechter Auftritt von Köln, finde ich. Also die waren schon schlechter als Mainz, aber es war jetzt nicht so, dass man sagen kann, die Mannschaft folgt nicht mehr dem Trainer. Aber so ist das halt, aber wenn die Ergebnisse ausbleiben. Ja.
Der Vertrag gilt auf jeden Fall nur bis Ende der Saison. Also wenn er jetzt natürlich jedes Spiel gewinnt, wird man es wahrscheinlich verlängern, aber erstmal wirklich nur als Feuerwehrmann geholt, um irgendwie diesen Klassenerhalt zu wuppen.
Und ein bisschen tragisch ist ja schon auch für Gisdol, dass, also ich weiß nicht, das muss Herr Escher als Fußballexperte dann besser beurteilen. Aber mein Eindruck war, dass Köln ja schon auch mutig war und Fußball spielen wollte. Das wirkte nicht so, als ob da irgendwas gegen die Gegentrainer gespielt hat. Führen 2-1, erkämpfen sich das. Und wenn nicht in der 95. Minute so ein Ding rein Purzel da, dann hätte Gisdol wahrscheinlich noch eine Woche länger auf der Trainerbank gesessen. Insofern fast, also unglücklich tragisch für Köln in beiderlei Hinsicht.
Das ist ja, die Schweinerei an der Sache ist ja, dass es schon vor dem Anpfiff entschieden war eigentlich. Und dass die Leistung im Endeffekt völlig egal war, es kam nur auf das Ergebnis an. Und es ging nur darum, irgendwie diese Entscheidung zu verkaufen. Also wenn er gewonnen hätte und Köln hätte den letzten Mist gespielt, aber sie hätten gewonnen, weil Mainz ein Eigentor schießt, dann hätten sie ihn vielleicht nicht entlassen. Ist dann die Frage, kann man jetzt viele hätte, würde, könnte machen. Auf jeden Fall war ja mit Ergebnis klar mit dem 2-3. Und ich glaube, auch beim 2-2 hätte man genauso die Entlassung vorgenommen, weil das einfach eine rein ergebnisorientierte Entlassung war.
Ja, weil auch Köln ja gar nicht schlecht war. Also wenn du danach gehst, hättest andere Partien gegeben, wo du Gisdol hättest rausschmeißen können. Aber ausgerechnet gegen Mainz, finde ich, hat sich Köln eigentlich ganz gut verkauft. Also gerade erste Halbzeit ging meiner Meinung nach auch an Köln.
Aber man muss aber auch sagen, dass Köln einen ziemlich krassen Abwärtstrend hat. Also bis vor ein paar Wochen hatten sie noch Luft. Und jetzt haben sie 3 Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz. Zwar auch auf Hertha, ne, also auf Platz 15. Aber wenn man mal sieht, was sie da an Boden verloren haben gegenüber der Konkurrenz, dann verstehe ich schon, dass Köln jetzt diese Karte zieht. Alle anderen, also Schalke, Bielefeld, Hertha, Mainz, haben diese Trainerwechselkarte schon gezogen und Köln als einzige nicht. Und die müssen ja irgendwas müssen sie ja machen. Und Gisdol ist jetzt ja auch nicht so verwurzelt wie jetzt vielleicht ein Kohfeldt in Bremen oder so, sage ich mal. Das ist vielleicht noch mal eine andere Situation, dass sie sagen, okay, hat jetzt unsere uneingeschränkte Treue. Der ist jetzt schon häufiger mal angezählt gewesen, Gisdol. Und wenn du dann in so einer tabellarischen Situation 6 Spiele vor Saisonende diese Karte nicht ziehst, wann dann? So, von daher, ich glaube, alle haben irgendwo auch drauf gewartet, dass wenn Köln noch mal so ein bisschen in die Ergebniskrise kommt, dass das dann auch passiert. Ich glaube, niemand ist wirklich überrascht. Aber es ist tatsächlich ein bisschen dramatisch, muss man ganz ehrlich sagen, für Köln. Also die sind einfach auf dem direkten Abstiegsplatz. Und die sind, und das ist so ein bisschen der Unterschied zu Mainz zum Beispiel oder auch zu Bielefeld, die irgendwo ein positives Gefühl, glaube ich, gerade haben. Ja, und Köln da unten drin, die haben ein richtig negatives Gefühl. Selbst Schalke hat jetzt gewonnen. Und das ist halt, die müssen richtig aufpassen, so.
Ja, Mainz ist, glaube ich, ja, Platz 5 der Rückrundtabelle. Also seit Bo Svensson da übernommen hat, läuft's richtig bei denen. Das muss man einfach sagen. Die haben 21 Punkte in der Rückrunde geholt. Das ist schon.
Obwohl er ja selber mit dem Spiel unzufrieden war, ne? Also, meinte ja im Nachgang auch, dass es eins der schlechteren Spiele gewesen ist. Insofern sind das dann die Punkte, die du vielleicht an der Sekunde jetzt mal holst, weil du sie, wie es immer so schön heißt, vorher quasi erarbeitet hast. Gisdol selber hat offensichtlich alles aufgebraucht. Und ich glaube, das wird dann jetzt auch der Faktor, der es spannend macht. Denn das Restprogramm sieht ja jetzt nicht so aus, dass da unten jetzt irgendeiner. Also sie spielen noch viel gegeneinander. Das heißt, das sind wie gemacht für Funkel, um da ein Endspiel nach dem anderen durchzuziehen, um vielleicht jetzt diesen am Trend umzukehren.
Ich würde das gerne mal, was du gerade sagst, nochmal eben aufzählen, nämlich das Restprogramm, Nico, weil das insbesondere für Mainz, die wir jetzt so fast schon aus dem Abstiegskampf rausgelobt haben, knackehart ist. Und zwar spielen sie gegen Hertha, ne? Das ist jetzt nochmal ein direktes Duell gegen Bremen. Und dann aber die letzten 4 Spiele, Bayern München, Eintracht Frankfurt, Borussia Dortmund, VfL Wolfsburg. Das sind die letzten 4 Spiele, die Mainz hat. Richtig knüppeldick. Berlin hat Gladbach noch und dann aber Mainz, Freiburg, Schalke, Bielefeld, Köln, Hoffenheim. Also insbesondere, ja, dann Schalke, Bielefeld, Köln, Hoffenheim. Das sind alles Mannschaften, die da unten drin stecken. Also Berlin hat vielleicht noch mit das leichteste Programm. Bielefeld, Freiburg jetzt gehabt, dann Augsburg, Schalke, Gladbach, Hertha, Hoffenheim, Stuttgart. Ist auch machbar, denke ich mal. Ja, die richtig Großen sind schon weg. Und dann kommen wir jetzt mal zum 1. FC Köln. Die haben jetzt Leverkusen, Leipzig, das ist knackig, Augsburg, Freiburg, Hertha, Schalke. Also die letzten 4 Spiele kann Köln noch mal einiges rumreißen. Und Schalke müssen wir eigentlich gar nicht mehr erwähnen, oder? Schalke ist weg, ne?
Wenn sie noch alle 6 Spiele gewinnen und die anderen, nee, die sind weg. Aber was man natürlich die Frage dann auch stellen muss, ist, vielleicht bin ich da auch zu Funkel kritisch, aber kann Funkel jetzt wirklich da noch was aus der Mannschaft rausholen? Beziehungsweise was kann er Neues aus der Mannschaft rausholen, was Gisdol nicht rausgeholt hat? Und da stelle ich mir die Frage, weil was soll das sein, was jetzt gerade Funkel aus dieser Mannschaft rauskitzeln kann?
Ja, die Frage kann man ja mal versuchen, aus Düsseldorfer Sicht beantworten zu lassen, weil die Kritik an Funkel, dass er nicht mehr zeitgemäß als Trainer ist, sondern nur noch vielleicht über Motivation und klassische Tugenden kommt, das habe ich damals schon bei der Verpflichtung in Düsseldorf gehört, was er dann offensichtlich, und ich glaube, das hatten wir hier dann noch in der Runde immer, ja an der einen oder anderen Stelle widerlegt hat. Nichtsdestotrotz, glaube ich, ist er jetzt mit seinen gefühlten 2850 Bundesligaspielen Erfahrung einfach nur ein Kandidat, der Mannschaft so ein bisschen den richtigen Weg weist und vielleicht dem Spieler wieder Selbstvertrauen gibt, einmal durchschüttelt, sie an den Arm nimmt, vielleicht den einen oder anderen mal richtig anschreit und dann mal gucken, ob sie dann laufen. Und das ist diese letzte Patrone, die du noch mal hast. Also ich glaube nicht, dass ja nichts in dieser Konstellation ist jetzt ja auf Aufbau von etwas geplant, sondern es geht nur noch darum, 6 Spiele irgendwie zu fangen.
Ja, aber ich finde halt, wenn du dieses Restprogramm siehst, ne? Augsburg, Freiburg, Hertha, Schalke, da geht was für Köln. Also die sind noch nicht weg. Das wird sehr, sehr spannend werden, ne? Wenn sie jetzt
Leverkusen... Das ist ja so spannend da unten.
Ja. Ja,
also die ganze Situation ist unspannend.
Ja, also ich muss sagen, Mainz, dadurch, dass sie halt wirklich diese letzten 4 Spiele so schwierige Gegner haben, kann ich mir fast noch vorstellen, dass die da noch mal unten reinrutschen. Aber es kann halt sein, dass du gegen Bayern, Frankfurt, Dortmund, Wolfsburg einfach mal 4 Niederlagen kriegst. Das ist
andererseits sind das ja auch Spiele, die Mainz bis jetzt nicht so schlecht bestritten hat. Und da besteht auch wieder die Hoffnung, dass da wieder ein paar Gegner dabei sind, für die es um nichts mehr geht.
Das kann gut sein, ja.
In diesen Spielen.
Zumindest.
Und man hat jetzt auch, man hat jetzt auch wieder gesehen, dass die sich einfach defensiv unglaublich weiterentwickelt haben und dass die auch die haben momentan einen Rückenwind. Die spielen Rückenwind auf allen Ebenen. Die können ihr Pressing durchziehen. Die können auch bis zur 90. Minute ihr Pressing durchziehen. Sind jetzt wieder über 120 Kilometer gelaufen. Und sind auch eine Mannschaft, wo du halt merkst, diesen Rückenwind, die dann auch in der 90. Minute noch einen Angriff so ausspielen, wie sie ihn da ausspielen gegen Köln. Und das 3:2 erzwingen. Also es ist ja nicht das erste Spiel, das sie in den letzten Minuten noch gedreht haben. Mhm. Das ist eine echte Qualität der Kölner, der Mainzer, meine ich. Und die können sie, glaube ich, auch in den letzten Saisonspielen noch richtig reinwerfen. Vor allen Dingen, weil sie jetzt auch noch 2 relativ leichte Spiele vor der Brust haben. Gegen wen spielen sie nächstes Wochenende?
Hertha und Bremen.
Ja, also Hertha und dann Bremen. Da kannst du als Mainz 6 Punkte holen, dann bist du da schon wirklich gut dabei.
Musst du auch. Mainz muss jetzt vor den letzten 4 Spielen meiner Meinung nach ein bisschen Polster schaffen. Weil du hast zwar recht, es geht vielleicht am Ende bei Dortmund und Wolfsburg, vielleicht auch bei Frankfurt schon um nichts mehr. Bayern 4 Tage, Spieltage Verschluss, werden sie wahrscheinlich noch nicht Meister sein. Und wenn sie in der Champions League rausfliegen sollten, dann müssen sie jetzt auch nicht ihre Stammkräfte schonen. Also das wird nicht so leicht für die. Von daher denke ich, die tun gut daran, jetzt gegen Hertha und Bremen nochmal nachzulegen. Ich wollte auch nochmal zum Spiel so ein bisschen zu sprechen kommen. Köln war sicherlich nicht schlecht, aber die beiden Tore waren auch wieder Standardsituation. Ein Handelfmeter und ein Tor nach einem Freistoß. Das alte Kölner Problem, also die alte Kölner Stärke, dass sie durch Standardsituation Tore schießen, aber so aus dem Spiel heraus eben nicht so. Man hat gesehen, dass Andersson wieder da war. Der hat direkt so 2, 3 gute Szenen gehabt. Der lange Bälle auf Andersson, die kann er einfach super verarbeiten. Der hat natürlich jetzt auch Gisdol gefehlt. Das ist ja eigentlich genau ein Spielertyp, den er braucht für dieses Spiel mit langen Bällen auf einen Zielspieler. Das ist natürlich jetzt auch für ihn ein bisschen schade gewesen, dass er jetzt, wo Andersson zurückkommt, quasi Gisdol nicht mehr dabei ist. Aber das ist etwas, was, glaube ich, Köln helfen kann im Abstiegskampf, dass der wieder da ist. Gut.
Haken hinter.
Haken
hinter. Und ich möchte aber keine 3 Punkte. Also das Bremer Spiel gegen Mainz ist aus Mainzer und wie Bremer Sicht ein 6-Punkte-Spiel aufgrund der ganzen Konstellation. Das macht das super spannend. Ich glaube, das wird aber auch von beiden Seiten genauso gespielt werden. Also da geht es um alles für beide eigentlich, weil bei Bremen das Restprogramm genauso ekelhaft ist eigentlich. Mhm. Mit Abstrichen.
Wir kommen gleich zu Bremen. Lass uns noch mal ein bisschen wirklich im tiefsten Moloch des Abstiegskampfs bleiben. Und dann dauert es ja auch nicht mehr lange, bis wir in Bremen Station machen. Aber vorab wollen wir mal nach Bielefeld schauen. Die haben nämlich bereits am Freitag ihr Spiel gehabt und haben 1-0 gewonnen gegen SC Freiburg. Ein sehr, sehr wichtiger Sieg aus Bielefelder Sicht. Die haben sich damit absolut zurückgemeldet. Wie ist das denn zustande gekommen? Hat das jemand vielleicht in Gänze gesehen sogar?
Wie Nils Petersen es gesagt hat, ein absolutes Gammeltor führt im Endeffekt zum Bielefelder Sieg. Mhm. Bielefeld hat sich ja unter Kramer, das muss man neidlos anerkennen, defensiv wahnsinnig gesteigert. Also als Uwe Neuhaus damals entlassen wurde, hatten sie ja, glaube ich, in 5 Spielen am Stück mehr als 3 Tore kassiert oder irgendwie sowas. Auf jeden Fall waren sie ja offen wie ein Scheunentor. Und jetzt haben sie unter Kramer in den ersten 6 Spielen nur 5 Gegentore kassiert und haben jetzt schon wieder zu 0 gespielt gegen eine Freiburger Mannschaft, die das gar nicht schlecht gemacht hat, die immer wieder versucht hat, über die Flügel zu kommen, die immer wieder versucht hat, die Lücken hinter dem sehr mannorientierten System der Bielefelder anzulaufen und auszunutzen, aber die das nicht so richtig gelungen ist. Und Bielefeld ist momentan so auch so ein Stück wie Mainz, lebt sehr stark von der Kompaktheit, lebt sehr stark von der Laufstärke, von der Intensität. Ist eine Mannschaft, die sehr, sehr viel auf den Rasen bringt, was Laufdistanz angeht, was Anzahl der Sprints angeht. Und damit schaffen sie es, hinten den Kasten dicht zu halten und vorne dann irgendwie ein Tor zu erzwingen. In diesem Fall, wie Nils Petersen es gesagt hat, durch so ein richtiges Gammeltor von Santa Maria, der da so eine kurze Ecke und so einen Schuss ins eigene Tor abfälscht.
Ja. Und im Ergebnis kann es ja, Freiburg tut's nicht so sehr weh. Ich glaube, man hat immer noch so ein bisschen Bock auf Europa, auch sicherlich im Breisgau. Der Zug ist ja noch nicht abgefahren. 6 Punkte auf Platz 6, 3 Punkte auf Platz 7. Aber Freiburg tut's zumindest nicht mehr in irgendeiner Form nach hinten hin weh. Ja, für Bielefeld war das sehr wichtig. Und dann hatten wir noch Hertha am Start, die gegen Gladbach gespielt haben. Die lange in Überzahl waren, eine rote Karte. Direkt für Jan Sommer, ne? Und dann musste Gladbach lange zu 10 spielen, aber das hat Hertha nicht wirklich ausnutzen können. Zumindest haben sie das Spiel nicht gewinnen können. Woran lag es, dass Berlin trotz so langer Überzahl sich mit einem Punkt begnügen muss?
Berlin ist jetzt auch nicht, Hertha ist jetzt auch nicht die Mannschaft, die es, der es liegt, das Spiel komplett selbst zu gestalten. Und das mussten sie natürlich nach dieser frühen Führung. Und ironischerweise haben sie es ja dann geschafft, in gleich 2 Konter reinzulaufen und gleich 2 Gegentore zu kassieren. Einmal halt über Player und dann über den Elfmeter. Und die Gladbach haben es sehr gut hinbekommen, das Spiel so richtig kampfbetont zu machen, dafür zu sorgen, dass Berlin nicht viel Raumgewinn macht, dass Berlin immer wieder in Zweikämpfe gezwungen wird, war ein sehr zerfahrenes Spiel. Und erst in der zweiten Halbzeit hat dann wirklich Hertha die Kontrolle übernommen und sich auch regelmäßig Torchancen erarbeitet. Aber trotzdem kann man so sagen, wenn du 75 Minuten Überzahl bist, ist jetzt 3 Euro ins Phrasenschwein, aber 2-2 ist dann ein bisschen wenig. Gerade wenn du jetzt gegen Gladbach, gegen eine Mannschaft spielst, die nicht zu der, die Saison nicht zu der absoluten Topklasse der Liga gehört. Mhm.
Ja, für Gladbach auch ein Punkt der Moral, so ein bisschen, finde ich, wenn man da noch was mitnimmt nach so langer Unterzahl, vor allem auch dann nach Rückstand dann nochmal zurückgekommen, sogar 2-1 in Führung gegangen.
Dabei schwört seine Mannschaft auf jeden Fall ziemlich auf den Abstiegskampf jetzt ein. Hat sich nach dem Spiel auch nochmal. Ja, gut, aber hat auch nach dem Spiel nochmal so richtig Askasibar zur Brust genommen. Ja. Der nicht viel mehr gemacht hat, als bei der Auswechslung sein Gesicht zu verziehen und unglücklich damit zu sein. Und dann hat er das quasi moniert, hat da gesagt, wieso, der soll sich nicht so anstellen. Das hatte taktische Gründe, weil Khedira Kopfball stärker ist, den wollte ich bringen fürs Mittelfeld. Und auch darauf angesprochen, ob er nicht dankbar ist, weil das Kasibar hat ja das erste Tor selbst erzielt und das zweite hat er maßgeblich eingeleitet mit einem Fernschuss, der den Sippel dann nur zur Seite abwehren konnte. Ob er ihm dann dankbar ist, meinte er, wieso sollte ich ihm dankbar sein? Er hat nur seinen Job gemacht. Also da ist er halt wirklich on fire momentan.
Ja, aber er hat auch völlig recht. Also, ich meine, da wird ein Spieler ausgewechselt, der ist jetzt, wir reden über Askasibar, der kam vom VfB Stuttgart, dann war der lange verletzt, der hat jetzt wirklich noch nicht das in ihn investierte Geld doppelt und dreifach zurückgezahlt, sondern der ist vielleicht erstmal in der Position, hat sich jetzt in die Mannschaft gekämpft, wo er erstmal was zeigen muss. Und ich weiß gar nicht, ob er das mitbekommen hat, dass er neulich schon ein bisschen durch die Presse ging, als er seinen Gegenspieler mit dem A-Wort betitelt hat.
Was ist das A-Wort?
Ahornblätter.
A-Wort.
Ja. So. Und dann jetzt ist er direkt wieder so ein bisschen in der Negativschlagzeile sozusagen. Der arbeitet sich so ein bisschen so ein Image gerade. Gefühlt.
Vielleicht will er weg.
Er ist sogar alles gekommen.
Aber kann sein, vielleicht wird ein guter Job feiern in der Champions League demnächst. Ich glaube, das ist doch ein ganz klassischer harter Hund-Ding, oder? Das ist doch Pal Dardai. Und wenn er jetzt gerade in einer Situation, in der seine Mannschaft immer noch punktgleich mit dem Relegationsplatz ist, und zwar mit ein bisschen besserem Torverhältnis, aber trotzdem nur 3 Punkte vom Abstiegsplatz, und der Super-GAU immer noch so ein bisschen davor schwebt und vielleicht ihn es so vorkommt, als ob die Mannschaft es nicht ganz so ernst nimmt wie er, weil sie vielleicht sich denken, ach, die Punkte holen wir schon, wir sind viel besser als Bielefeld und nächste Woche ziehen die vorbei, dann ist aber, ne, und deswegen, also ich find's ganz logisch, dass er alles beleidigt, was nicht bei 3 auf dem Baum ist, weil das macht er wahrscheinlich auch in jeder Trainingseinheit. Ja. Würde mich enttäuschen, wenn nicht.
Was?
Würde mich enttäuschen, wenn das nicht tun würde. Ich kann mir ja so eine Pal Dardai-Trainingseinheit so richtig gut vorstellen, wenn der da so wahrscheinlich auch so. Das ist wahrscheinlich auch so ein Kandidat, der auch im Sommer mal barfuß in den Fußballschuhen so auf den Platz schlurft und dann so mit dem Ball ein bisschen hochhält und boah, habe ich heute schlechte Laune, ihr fresst heute Gras. Und dann lässt er die einfach so erstmal so eine halbe Stunde im Kreis rennen, weil er schlechte Laune hat, bis er seinen Kaffee getrunken hat. Und das noch oben drauf gepackt mit Abstiegskampf. Dann kannst du dir vorstellen, wie es wahrscheinlich in der Kabine abgeht.
Ja. Ja, also er wirkt jetzt auf mich noch nie so wie so der harte Schleifer, ehrlich gesagt.
Nee, aber der ist so konsequent, ja. Das meine ich.
Souverän.
Wenn er das dann in seiner Kabine macht, dann mach mal einen Witz, Alter, oder mach lach mal, oder hab mal dein Handy zu früh in der Hand, da kannst du aber vorne ausgehen.
Ja, finde ich aber super. Alter,
dich da auf jeden Fall Volley nimmt.
Ich mag den voll gerne. Also für mich, Dardai ist für mich ein absoluter Sympathieträger.
Hättet ihr den damals mal in Adendorf gehabt, ne? Dann wäre der.
Alter, wir hätten den nicht gebraucht in Adendorf. Wir haben einfach mal, ich habe mehr Kreismeisterschaften als hier. Wo kommst du her?
Wie viele Kreismeisterschaften hast du?
Weiß nicht, mindestens ein halbes Dutzend.
Tag.
Das ist beeindruckend. Wir sind ja mal Kreismeister geworden, dann haben wir nächstes Jahr in der nächsthöheren Liga gespielt, sind wir wieder abgestiegen.
Ach, du redest von der Jugend, ne?
Ja, und dann sind wir wieder Kreismeister geworden und dann sind wir wieder abgestiegen. Kreismeister, ja. Das war immer so ein Zyklus. Ja,
halbes Dutzend liefere ich auch mit.
Ja.
Aber egal. Aber darum geht's jetzt.
Darum geht's jetzt überhaupt nicht. Wie sind wir überhaupt hingekommen? Ich habe keine Ahnung.
Dardai und Adendorf, okay. können wir mal, Eddie, wie viele Kreismeisterschaften hast du denn gesammelt in deinem Leben?
Beim Fußball?
Ja. Okay. Nächstes Spiel.
Das ist auch irgendwie gemein jetzt, weil du weißt ja das ja gar nicht.
Wieso gemein? Wieso sollte das gemein sein? Ich verstehe nicht, was da gemein
ist. Ja. Okay, lass uns mal den Abstiegskampf hier ein bisschen. Tobi ist schon wieder zu schweigsam, dem driftet das gut. Schon wieder zu sehr ins Klamaukige ab. Ich wollte das eigentlich gar nicht haben.
Wir haben doch genug Zeit.
Ja, finde ich auch. Wir haben
doch jetzt eine extra Viertelstunde.
Ah, das ist so geil, diese extra Viertelstunde tut uns so gut. Also, Gladbach setzt, man kann sagen, Gladbach setzt so ein bisschen den zaghaften, wie sagt man, Höhenflug nicht, eins unter Höhenflug. Aufwärtstrend. Den zaghaften Aufwärtstrend der letzten Wochen fort mit einem Punkt in langer Unterzahl. Und das ist, glaube ich, ganz gut, um da auch mal Ruhe reinzubringen. Man merkt ja, es gab schon sehr viel Druck auf Gladbach jetzt mit dieser Niederlagenserie und dieser Trainerfrage, ja, dass also Rose eben nach Dortmund ging und da war sehr viel Druck und Unruhe in Gladbach. Man hat das Gefühl jetzt, okay, das Thema ist jetzt so ein bisschen runtergekocht. Sie haben jetzt ein paar Spiele gewonnen, Punkte geholt. Man redet nicht mehr so viel über Rose, stattdessen redet man über Hütter. Da kommen wir gleich noch zu. Das tut denen, glaube ich, ganz gut, zum Ende der Saison hin noch mal so ein bisschen Druck rauszunehmen.
Ne? Und immer noch Optionen auf die Conference League, ne? Oder wie heißt sie?
Mhm. Ja, sind auch noch nicht so unendlich weit weg von Platz 6. Kommt drauf an, wie Leverkusen heute Abend noch spielt gegen Hoffenheim.
Ja, stimmt.
Ich tue mich halt schwer mit Gladbach, weil die irgendwie, die hatten ja diese Niederlagenserie und da hieß es dann, ja, das liegt jetzt nur an diesem Trainerwechsel, dass Rose weggeht. Wurde manchmal mir so unterschlagen, dass sie gegen City gespielt haben, gegen Bayern gespielt haben, dass sie da schon ein paar gute Gegner hatten. Und dann haben sie jetzt 2 Spiele gewonnen, die aber auch, ja, gegen Schalke war das eine, das andere war, weil sie eine gute Halbzeit gezeigt haben gegen Freiburg und selbst da hätten sie am Ende eigentlich noch ein Unentschieden kassieren können. Und jetzt halt dieses 2-2 gegen Hertha, das du auch wieder nicht bewerten kannst. Weil du, klar, du musst sie loben dafür, wie sie einen Einsatz gezeigt haben, wie sie auch noch ihre Konter gespielt haben, obwohl sie in Unterzahl waren. Thuram hat mal wieder einen Elfmeter rausgeholt, hab jetzt vorhin, glaube ich, gelesen, das war der 8. Elfmeter die Saison, den er rausgeholt hat. Aber du kannst es halt nicht so richtig bewerten. Du stellst immer noch die Frage, okay, ist die Mannschaft jetzt schlecht, gut? Du weißt das nicht so genau. Die sind für mich so die am wenigsten greifbare Mannschaft in der Liga aktuell.
Ja, und das will was heißen, wenn Tobias Escher etwas nicht richtig greifen kann. Ihr Lieben, wir wollen mal gleich mal ein bisschen Werbung machen. Was haltet ihr denn davon?
Let's do it.
Yeah. Habt ihr Bock drauf? Tobi, was ist los? Ein bisschen mehr? Ja. Was ist los?
Ja, Tobi Escher gefällt mir heute Werbung, nicht. Werbung, Werbung.
Aber ich sag, wie es ist. Tobi Escher hat so viel Fußball geguckt am Wochenende.
Ich bin noch ganz durch.
Der ist ja, ganz heiß. Ich bin
ganz, ganz schockiert. War aber nicht schlecht, aber ich warte immer noch darauf, dass wir zu diesem Eintracht-Thema kommen.
Ja, da kommen wir doch gleich hin. Aber man kann doch jetzt nicht.
Halt der Vulkan explodieren.
Leute,
bin ich auch nur deswegen. Bin ich noch so in lauer Stimmung, so.
Weißt du? Auch der einzige Grund.
Gleich. Wir müssen uns doch was offen halten. Wir können doch jetzt die heißesten Patronen direkt zu Beginn verschießen, sondern die Leute wittern das ja auch, dass hier was in der Luft liegt. Die sehen ja die Vibration. Immer wenn Eddie nix sagt, dann weiß man, er spart sich das auf, ne, wenn er gleich was kommt. So, deswegen, also freut euch drauf. Wir machen jetzt ein bisschen Werbung und heute knallt das Studio noch durch die Decke. Warte mal ab.
Kritisiert mir denn nicht zu viel, das ist ein guter Mann.
Herzlichst willkommen zurück bei Bundesliga Live, der Supershow. Heute alle da, bis auf Ralf. Und wir sprechen gerade über den Abstiegskampf, beziehungsweise erweitern diesen um eine Mannschaft, die Nico schon seit Saisonbeginn dort unten wähnt, auch wenn sie gar nicht da unten waren. Das ist der Prophet in dir. Und jetzt ist es so, dass Bremen nur noch 2 Punkte hinter Mainz ist, 4 Punkte auf den Relegationsplatz. Im Prinzip ist Bremen quasi abgestiegen. Wie geht's dir damit?
Nee, nur nachdem ihr mich die ganze Zeit immer so dafür belächelt habt, dass ich so pessimistisch oder so ruhig geblieben bin der ganzen Sache gegenüber.
Pessimistisch hab ich auch ein bisschen, ist ein geiles Wort. Wenn man sauer ist und gleichzeitig pessimistisch, ist man pessimistisch.
Wenn man was ist? Wenn man sauer und was?
Sauer und pessimistisch.
Pessimistisch.
So. Egal.
Okay, ich war auf jeden Fall. Ach so, bisschen. Jetzt habe ich es alles klar. hat ein bisschen gedauert. Auf jeden Fall habe ich schon die ganze Zeit ja hart und knallhart analysiert, was ich ja jedem Fußballfan einer Mannschaft, die sich im Keller deiner Liga befindet, wärmstens empfehle, die Spieltage 1 bis 34 durchzugehen und nicht irgendwie zwischendurch mal durchzurechnen. Und da war mir von vornherein klar, dass das nicht so einfach wird dieses Jahr und dass diese 30 zwischendurch so ein bisschen gut waren, um Luft zu holen. Aber sie haben in der Hinrunde 4 Spiele in Folge verloren und sie haben in der Rückrunde 4 Spiele in Folge verloren. In der Hinrunde haben sie bei Wolfsburg angefangen, glaube ich, und dann ging es so weiter wie jetzt. Dann kam noch Dortmund hin dran, haben sie verloren. Jetzt haben sie mit Bayern angefangen und 4 Spiele verloren. Das ist genau das gleiche Element wie in der letzten Saison, wo sie Punkte gelassen haben. Das heißt, es ist mir vollkommen klar und ich habe auch nicht mit viel anderem gerechnet. Denn das Spiel am Wochenende hat auch relativ klar gezeigt, wenn Bremen so ein paar Eckpfeiler fehlen und ein bisschen das auseinanderbricht, wie vielleicht ein starker Stürmer, der so ein bisschen Bälle halten kann. Am Ende der Ömer Toprak ist erst in der Halbzeit rausgegangen. Das wird jetzt für die Zukunft ein Problem. Aber auch ein Eggestein hat bestimmt ein kleines bisschen gefehlt, um ein paar kleine Lücken zu schließen, die dann so jemand wie Leipzig sich gebetsmühlenartig rausspielt. Und die Tore haben alle gezeigt, dass da kannst du halt mit einem guten Tag wehrst du dich dagegen? Und den haben wir im Pokal-Halbfinale, kann ich euch jetzt schon mal ankündigen, wenn wir dann ins Pokalfinale einziehen. Jetzt für dieses Spiel war es mir relativ klar. Ich habe 2, 3 Spiele in letzter Zeit nicht geguckt, weil es mir klar war und weil ich mich dann auch nicht groß darüber aufregen möchte, sondern mich lieber auf das konzentriere, was wichtig wird. Und das sind so Dinger wie gegen Mainz und so. Deswegen hat es mich nicht so wehgetan. Auch wenn die Kommentare, und das wird Herr Escher jetzt bestimmt ja auch gleich mit einstimmen können, schon sagt, oh, langsam wird's wieder bedrohlich, weil, wer allen Ernstes von dem Bremen gerade mit dem Kader und dann auch noch den Ausfällen gegen das Leipzig, wie es im Moment Fußball spielt, irgendwie gegenhalten oder ein auch nur irgendwie mitmachen erwartet hätte, der hat halt keine Ahnung von Fußball.
Ich fand es schon seltsam, dass Kofeld ja die halbe Mannschaft gefühlt geschont hat nach dem Pokalspiel und dann mit einem Mittelfeld Mbom Groß angefangen hat, was nicht funktioniert hat, wer hätte es ahnen können, dass Mbom Groß gegen Sabitzer und Kampel und Olmo keinen Stich sehen. Und Dingchi, der dann reingeworfen wurde, der dann quasi die ärmste Sau war, weil er pressen sollte, aber das hat so überhaupt nicht funktioniert. Selke, der überhaupt nicht funktioniert. Also das war wirklich so ein Tag zu vergessen für Werder. Und das wird jetzt nochmal richtig eng. Also diese Toprak-Verletzung, die ist richtig hart, weil Toprak mit Abstand der beste Spieler ist bei Bremen in dieser Saison. Mit großem Abstand.
Unterschreibe ich.
Kann man jetzt noch hoffen. Klar, Friedl ist auch nicht in schlechtester Form. Veljkovic kann das vielleicht auffangen, aber es ist halt schon ein Unterschied, ob da ein Toprak in der Mitte die Kommandos gibt und dann noch die wichtigen Aktionen macht und auch im Spielaufbau anwesend ist und anspielbar ist und vorrückt ins Mittelfeld. Das war schon eine zentrale Figur. Und das zweite Problem ist, du fragst dich halt immer noch, wie sie Tore schießen so wollen. Ging ja jetzt schon so weit, dass Kofeld Rashica sein erstes Saisontor geschenkt hat, weil er einfach gesagt hat, der muss jetzt irgendwie ein Saisontor bekommen. Und als dann der Elfmeter kam, da hast du halt auf dem ganzen hast du halt im Fernsehen die ganze Zeit nur Kofeld schreien gehört, Rocket schießt, weil Rashica unbedingt dieses Elfmeter Erlebnis haben sollte als Tor. Zeigt halt schon, dass sie da vorne nicht nur ein Qualitäts- sondern auch ein Selbstbewusstsein-Problem haben. Und das macht mir natürlich Sorgen für die kommenden Wochen.
Nein, also ob es ein Selbstbewusstsein-Problem, weiß ich nicht. Ich glaube, es ist auch ehrlicherweise an bestimmten Punkten ein gewisses Qualitätsproblem. Guck mal, Selke, über den gibt es so viel Gemotze. Das kann ich auch so ein bisschen an vielen Punkten nachvollziehen. Aber er ist auch noch nicht wirklich irgendwo so eingesetzt worden in Bremen, wie er wahrscheinlich eingesetzt werden müsste. Dazu müsstest du anderen Fußball spielen und das klappt in der Kombination.
Aber was wäre denn das für ein Fußball, Nico? Der Selke zugute käme.
Stärkere Außen, stärkere Ball, also das muss einfach vorgelegt werden und dann macht er die auch rein. Aber dieses Arbeiten als Stürmer und sich die Wege machen und damit dann quasi dieses Defensivarbeiten, um dann vorne wieder da zu sein und deine starken Außenverteidiger Kostic-flankenmäßig legen dir die Dinge auf den Kopf und du machst sie rein, das hat er in Bremen nicht. Das ist ein kleiner Haufen Arbeiter, die im Moment sich, die muss überlegen, über das Leben kämpfen. Und was das angeht, finde ich, machen sie es halt gut. Ich meine, Werder Bremen hat die wenigsten Chancen in der Liga, glaube ich, nur Schalke hat weniger Chancen. Aber haben
Bielefeld auch noch. Bielefeld ist auch noch ziemlich schlecht darin.
Ja, aber haben die zweitstärkste Chancenauswertung. Und das ist, oder die drittstärkste oder so. Und dann ist es okay. Dann versteht ihr, was ich meine. Wir können da die ganze Zeit drüber reden, wie scheiße. Ja, ich weiß, dass es scheiße aussieht. Ich weiß, dass sie das nicht gut machen. Aber ich glaube, die haben in Bremen am Spieltag 1 kapiert, dass wir einfach wir haben hier eine kleine Gurkentruppe mit ganz vielen jungen Talenten. Und wir müssen da durchkommen. Und sei mal sicher, dass denen auch jetzt nicht am 25. Spieltag oder am 24. klar war, yeah, 30 Punkte, Klassenerhalt, lass die Party feiern. Sondern die wussten ganz genau, dass am 30. Spieltag gegen Mainz es um alles gehen wird. Und die wissen auch ganz genau, dass es gegen Augsburg 2 Spieltage später ultra wichtig ist. Und dass Mönchengladbach am vorletzten Spieltag und ich glaube, was kommt da noch? Irgendwas ist da noch. Leverkusen und so. Ach nee, Gladbach glaube ich am letzten. Dass das alles noch sehr knackige Dinger werden. So, aber, und dann kommen wir wieder zur Tabelle und zur Gesamtsituation. Die spielen alle noch untereinander gegenseitig. Das stimmt ja auch. Und das ist nicht die beste Variante, wenn du sie hinter dir halten willst. Aber rein analytisch berechnet, hat Köln 7 Punkte Rückstand und ein mega beschissenes Torverhältnis. Und Bielefeld hat 4 Punkte Rückstand und ein mega beschissenes Torverhältnis. Das heißt, Bielefeld muss de facto 2 Siege mehr holen als Werder Bremen in den letzten 6 Spielen. Und das ist jetzt auch eine Herausforderung für Bielefeld. Und wenn Bremen diese Saison 1 kann, dann Gegnern, die siegen wollen, aber irgendwie dann doch in Reichweite sind, so lange zu nerven, bis sie dann vielleicht Punkte holen. Und ich glaube, darauf musst du diese Saison vertrauen. Deswegen ist Mainz wichtig, Augsburg wichtig.
Aber diese Gegner kommen ja gar nicht mehr. Das ist das Hauptproblem.
Mainz und Augsburg, ja.
Aber Mainz wird besser als nächste Woche gegen Dortmund, verliert Werder. Mainz gewinnt das Spiel und ist Mainz in der Tabelle vor ihnen. Und dann kann Mainz das Ding machen, was Werder so gerne macht und sagen, hier, macht ihr mal gerne. Das ist da schon wieder eine blöde Ausgangslage.
Ja, aber dann nehme ich den Punkt mit.
Augsburg ähnlich.
Dann nehme ich den Punkt mit. Ja, Augsburg bin ich voll bei dir. Und das ist auch alles gefährlich. Aber wenn du es so rechnest, kannst du dir auch sagen, okay, und Gladbach spielt so eine beschissene Saison und wird am 33. Spieltag jenseits von Gut und Böse sein. Die werden nicht mehr mit 120% Abschiedsspiele für ihren Trainer machen, sondern dann werden sie vielleicht nur noch bei 80% sein. Und je nachdem, wo Leverkusen steht, wenn sie wissen, wir spielen eh Europa League, ob die dann noch mit vollem Elan in die Spiele gehen, alles wilde Spekulation, aber deswegen macht mir ist bewusst, was da los ist, aber ich glaube, das ist Quatsch, Panik zu haben, weil das weiß jeder, der sich mit Werder und dem Kader und dem Spiel beschäftigt, nicht erst seit Spieltag 28, sondern das wissen wir seit Spieltag 1.
Also ich finde jetzt Panik und so, also du zeichnest da schon ein sehr düsteres Bild. Momentan, Herr Escher, momentan ist Bremen auf Platz 13 mit 30 Punkten, also die haben noch die besten Karten da im Abstiegskampf.
Ne? Also, ja, Moment. Herr Escher zeichnet das düstere Bild. Ich zeichne die ganze Zeit das Realistische. Ich verliere, ich kriege von Leipzig auf den Arsch, ist cool, weiter geht's.
Glaubst du, dass Bremen absteigt noch oder Relegation spielt tatsächlich?
Das Problem ist, 4 Punkte sind halt schon ein guter Vorsprung. Und Nico hat natürlich recht, die müssen halt irgendwo noch 3 oder wenn sie noch irgendwo 2 Siege sich erhamstern, dann sind sie ja raus aus dem Gröbsten. Und sie können ja schon nächstes Wochenende, wenn jetzt Dortmund nach einem anstrengenden City-Spiel am Wochenende so ein bisschen nicht die 100% Leistung bringt, dann können sie da schon Punkte holen. Also das ist ja alles immer hätte, würde, könnte. Aber ich sehe sie auf jeden Fall, das sage ich aber auch schon seit Wochen, ich sehe sie ziemlich schwach in dieser Saison. Und ich sehe, dass Bremen hat von den 7 Saisonsiegen haben sie 5 geholt gegen Teams, die in der Tabelle aktuell unter ihnen stehen. Und da haben sie immer Fußball gespielt, der zum Abgewöhnen war. Also sie haben halt sich zunutze gemacht, dass die Gegner nicht wussten, wie sie knacken sollen. Ja, Nico, schüttelt sich Kopf so, ja, das ist das, was wer da braucht. Das ist auch alles legitim. Aber es ist natürlich keine langfristige Weiterentwicklung. Also du hast jetzt bei Bremen, hattest du in den letzten Jahren immer Spieler, die besser geworden sind. Und bei Bremen hast du diese Saison eine Reihe Spieler, die eigentlich einen Schritt zurück gemacht haben. So ein Rashica.
Die Frage, ich gehe da nicht mal rein. Ja, aber ich gehe da mal rein. Was ist denn die Alternativlösung für Werder Bremen Kaderplanung Saison 2021 gewesen? Gibt keine. Und Saison 2021-22 mit einem Selke-Transfer, den du jetzt tätigen musst, ist auch nicht viel besser. Also kannst du entweder Magath-mäßig dir versuchen, 45 Spieler in Kader zu holen, also komplett neue Mannschaft zu kaufen, dich höllenlos zu verschulden und dann irgendwie damit durch die Liga zu kommen. Oder du machst es so, wie sie es gerade machen und bauen sehr stark darauf, dass ein Sargent, wenn er nächste Saison noch da ist, oder der andere junge 21-Jährige, kannst du austauschen, nimm einen Bomben oder so, oder einen Friedel, dass sie noch ein Jahr länger bleiben und sich auch weiterentwickelt haben. Wenn mir eins auffällt im Vergleich zu den letzten Jahren, oder es sind 2 Punkte, die mir bei Werder auffallen, Entschuldigung, dass ich so lange rede, ich wollte das gar nicht, aber ihr drängt mich immer ein bisschen. Es gibt 2 Punkte, die sehr wichtig sind. Der eine ist die Geschwindigkeit. Und das haben sie gemerkt. Alles, was sie in Interviews sagen, ist, nächste Saison brauchen wir schnelle Spieler. Punkt. Die gibt's nicht wie Sand am Meer, ist mir auch klar. Aber diesen Fakt, der ist vollkommen logisch. Und wenn sie den geklärt haben, dann ist nämlich der zweite Punkt, was ich in den Jahren vorher nicht gesehen habe, dass die heute füreinander kämpfen. Dass es manchmal nicht reicht, das ist auch okay. Aber es ist halt der Fußball, mit dem Mainz 05 und Augsburg, ich glaube, Augsburg dieses Jahr zum 10. Mal in Folge den Klassenerhalt geschafft. Da gehören natürlich noch ein paar mehr Faktoren dazu, aber das sind Dinge, die Bremen auch erstmal wieder lernen musste, weil man gedacht hat, man spielt Europa mit und man ist 7. und sowas alles. Pustekuchen, bist mit auf die Fresse gefallen, jetzt musst du erstmal wieder von vorne anfangen und irgendwie, und das ist ja fast das Absurde, und dann jetzt nur Richtung zu dir mit der 2. Liga, wenn du dir mal anguckst, dass in der 2. Liga eigentlich mehr spannende Partien für Werder geben würde als in der 1. Liga und trotzdem will man irgendwie da bleiben.
Eines muss ich aber noch mal einhaken, ohne das ausufern zu lassen. Ich würde aber schon sagen, dass ein Problem ist, dass die Weiterentwicklung fehlt. Und man muss es jetzt gar nicht mal unbedingt auf den taktischen Bereich machen oder auf den Teambereich, aber einfach auf einzelne Spieler. Da hast du das Gefühl gehabt in der ersten Kofeld-Saison, da sind Spieler wie Rashica, aber auch wie Eggestein, die sind explodiert. Die haben halt einen richtigen Leistungsschub gehabt. Und das hast du diese Saison ganz homöopathischen Dosen. Sargent ist unglaublich wichtig fürs Pressing geworden, das war es aber auch schon. Und Friedel hat sich nochmal enorm gesteigert, was Präsenz angeht, aber ansonsten ist da, lassen die jungen Spieler den Quantensprung vermissen, was ja gar nicht unbedingt die Schuld des Spielers sein muss, sondern auch einfach manchmal eine Talentfrage sein kann.
Richtig,
sehe ich auch so. Das macht natürlich wieder für die Zukunft ängstlich, weil das ist dieser schleichende Schalke-Weg, dass sie halt jahrelang gesagt haben, okay, irgendwie holen wir uns die Punkte, Spielstil ist uns egal, Weiterentwicklung ist uns egal, wir gehen auf die Punkte, dann irgendwann bist du an so einem Make-or-Break-Point. Das ist auch das HSV-Ding klassisch.
Wollte ich dazu sagen, lass uns da, da können wir ein eigenes Format zu machen, weil die Grenze würde ich nämlich nicht ziehen, weil die Ambitionen, glaube ich, in Bremen klarstens definiert sind, was das Ganze angeht. Und wenn du das auch nicht öffentlich sagst, du dir den Kader in Ruhe mal anguckst und die Möglichkeiten, die sie haben, dann wirst du da niemanden haben, der dir offiziell sagt, ja, komm, erster einstelliger Tabellenplatz, 24. Spieltag, safe, super. Nee, wir wissen ganz genau, dass das eine scheiß lange Saison ist. Und neben Geschwindigkeit fehlt dir natürlich auch im Zentrum was. Ich meine, du planst mit Klaassen und verkaufst ihn am 3. Spiel. Das machst du ja nicht, weil du denkst, Klaassen, scheiß drauf, brauchen wir nicht. Wir haben ja genug Gute im Zentrum.
Kein Klaassenerhalt bei Klaassenerhalt.
Ja, genau. Das ist ja auch ein Signal. So, aber komm. Tut mir leid, Leute, ich will das ja gar nicht immer so ausufern lassen, aber es macht auch Spaß, mit Tobi drüber zu reden.
Ja, ey, dafür bist du doch auch da. Einpennt, lass es doch mal alles raus. Das gefällt mir viel besser als diese zwei Sätze so, ja, Bremen, bla und so. Ich finde das super, aber lass
dann,
mal raus.
Dann höre ich immer, dass immer so viel über Bremen geredet wird. Aber ich bin ja, was das angeht, krass analytisch geworden. Ich gucke mir die Spiele ja auch nicht an, weil ich natürlich mich emotional schützen möchte, aber auch, weil ich weiß, ey, das ist, ne, Stuttgart, da war ich sauer. Das hat mir richtig zugesetzt. Diese Scheiße da in der 80. irgendwas Minute, das war Kacke. So, und genauso wird es mir auch gehen, wenn wir gegen Mainz spielen. Da braucht keiner von euch mit mir reden. Da habe ich schlechte Laune. Das kann ich jetzt schon sagen. Aber ob ich gegen Leipzig jetzt nun 4-0 oder 4-1 verliere, das ist mir in dieser Saison scheißegal.
Gut, wir werden noch mal schauen, ob Bremen da noch mal reinrutscht. Ich persönlich finde es einfach als Außenstehender natürlich interessant. Je mehr Vereine dort im Abschiedskampf involviert sind, desto spannender ist das für uns irgendwie. Von daher, komm ruhig noch mit rein, Bremen. Nico, vielen Dank, dass du mal dich ein bisschen hier geöffnet hast. Ich fand das sehr schön.
Das ist ja auch ein bisschen Therapie hier, ne?
Ja, das ist genau Therapie. Ja, ganz genau. Ein bisschen Therapie ist es ja. Und wir sind jetzt eigentlich mit dem Abstiegskampf fast ein bisschen durch. Man könnte Hoffenheim noch dazu nehmen, aber die spielen ja erst heute Abend gegen Leverkusen. Deswegen widmen wir uns jetzt mal so ein bisschen dem Thema, was hier schon die ganze Zeit so vibriert, ihr spürt es schon, ihr spürt die Energie, die Vibration. Worum geht es? Also es geht darum, dass, ihr wisst es, Gladbach verliert Marco Rose an Borussia Dortmund. Da haben natürlich, es hat in Gladbach ein Riesenbeben gegeben erstmal und viele waren sehr enttäuscht, dass Rose gegangen ist und die Frage ist jetzt, wer übernimmt? Dann hieß es natürlich, Xabi Alonso wird als Trainer kommen, das hat sich aber als Falschmeldung herausgestellt und jetzt, so schreiben es einige Blätter, soll wohl Adi Hütter das neue Ziel sein als Rose-Nachfolger. Hütter hat in Frankfurt eine Ausstiegsklausel, ich glaube, liegt bei 7,5 Millionen. Was habe ich es für einen Trainer? Ich habe, glaube ich, letzte Woche zuletzt gesagt, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass Hütter zu Gladbach geht, weil für mich so der Sprung nicht hoch genug ist irgendwie, weil er nächstes Jahr mit Frankfurt Champions League spielen kann. Aber da scheine ich eines Besseren belehrt worden zu sein, was vielleicht auch am Gehaltscheck liegt oder woran liegt es denn sonst?
Ja, ist schwer zu sagen. Also erstmal muss man erstmal festhalten, dass es bislang noch nicht offiziell ist. Es handelt sich dabei um ein Gerücht. Die Bild bezieht sich auf, glaube ich, den Kicker oder umgekehrt. Also da
du
ist.
Hast du es geschrieben, nicht? Du hast es geschrieben, ich habe es nicht geschrieben.
Ja, genau. Also man muss da vorsichtig sein, weil Alonso war, wie wir wissen, auch schon Festtrainer. In Gladbach, also solange es nicht hundertprozentig ist, muss man das auch, glaube ich, so benennen. Aber die Zeichen verdeutlichen sich schon so. Also es ist, man hört es aus verschiedensten Reihen und das ist dann meistens auch immer kein so gutes Zeichen, wenn so viele Leute da das Gleiche sagen. Aber zu deiner Frage, was ihn jetzt an Gladbach reizt, also zum einen muss man erstmal wirklich sagen, Gladbach ist natürlich schon auch ein richtig guter Verein, ne? Also einer der Top 5, Top 6 Vereine in Deutschland, die in den letzten Jahren ein Vorbild waren, auch für die Eintracht in Sachen Entwicklung, haben sich von einem Abstiegskandidaten zu einem Champions League Aspiranten entwickelt, wurden unter Eberl, haben sie wahnsinnig gute Transfers gemacht, viel Geld eingenommen mit Transfers und er hat es auch geschafft, also ich lasse das jetzt einfach mal Eberl an, er hat es wirklich geschafft, Gladbach da oben zu einer festen Größe zu machen. Während die Eintracht da einfach eher noch neu ist, auch wenn die letzten Jahre positiv geprägt waren nach diesen Bruchhagen-Jahren, wo die Eintracht eher eine graue Maus war, würde ich trotzdem sagen, dass Gladbach so rein strukturell von der Entwicklung noch ein paar Jahre der Eintracht voraus hat. So, auch wenn das jetzt nicht der aktuelle Stand ist für nächste Saison, aber das muss man erstmal sagen. Dann ist da sicherlich auch mehr Geld im Spiel, was man so liest, geht's da um locker 1 Million Euro mehr, was ja auch nett ist.
Jahresgehalt.
Und dann muss man natürlich ganz klar sagen, dass bei der Eintracht momentan auch ein absolutes Machtvakuum entstanden ist durch diese Causa Bobic. Ich weiß nur Gerüchte, aber ich weiß auch nicht hundertprozentig, was da im Hintergrund abgeht. Hübner geht, das war ein enger Vertrauter von ihm. Also da ist momentan Planungsunsicherheit. Vielleicht ist auch gar keine Planungsunsicherheit. Vielleicht weiß Hütter auch schon, wer der Nachfolger wird.
Man munkelt schon alles fest längst.
Ja, man munkelt, dass es jetzt, dass sich, also auch das sind nur Gerüchte, die die Medien verbreiten. Ich gebe das einfach mal so wieder, dass man sich geeinigt hat mit Bobic. 2,5 Millionen Ablöse, habe ich gelesen, zahlt die Hertha für Freddy Bobic. Und es soll Ende der Woche auch schon der Nachfolger präsentiert werden, munkeln einige. Vielleicht ist das ein Nachfolger, der Hütter nicht so schmeckt. Vielleicht ist das jemand, mit dem man nicht so gut kann oder der nicht in die Richtung geht oder der vielleicht mehr Macht will, als das Bobic wollte. Keine Ahnung. Da sind so viele Sachen immer im Hintergrund. Viele Faktoren könnten da eine Rolle spielen. Vielleicht weiß Hütter schon, welche Spieler nächste Saison wechseln und weiß, mit welchem Kader er spielen müsste, weiß, dass es eine Dreifachbelastung wieder gäbe, dass es dann in der Liga vielleicht nicht mehr so leicht wird. Also man kann sich da viele Sachen halt vorstellen. Was ich halt auch noch gar nicht mal so schlimm finde, ist, dass er wechselt, weil das gehört halt einfach auch zum Business dazu. Der hat 3 Jahre hervorragende Arbeit bei der Eintracht geleistet. Aber die Art und Weise, wie und der Zeitpunkt, das ist natürlich, und das finde ich aus meinem gutes Recht als Eintracht-Fan, das scheiße zu finden. Sie spielen nächste Woche gegen Gladbach. Und da kann mir keiner erzählen, dass das alles Zufall ist, dass das jetzt die Bombe platzt. Und das finde ich asozial, dass da von außen hin, von wem auch immer, die Unruhe da reinkommt. Ich bin mir sicher, dass es nicht Adi Hütters Wunsch war, dass das jetzt so rauskommt. Aber er hat sich auch selber zuzuschreiben, weil er nicht mit offenen Karten dann gespielt hat, weil er rumgeeiert hat in den Pressekonferenzen. Ich habe das ja auch das letzte Mal gesagt. Du kannst ja dieses Thema eindeutig beenden, in die eine oder in die andere Richtung. Da muss man sagen, das hat ja dann wenigstens ein Rose, so wie ich das mitgekriegt habe. Er hat wenigstens gesagt, ich gehe, klar, Tisch, musste dann den Hate ertragen von den Fans. War es nicht so? Ist es da auch rausgekommen? Tobi schüttelt den Kopf.
Das war ja auch so ein halbes Drama, wo er dann auch immer wieder gefragt wurde und Eberl ja noch irgendwie eine Woche vorher gesagt hat, er ist zu 99% sicher, dass Rose bleibt. Und dann kam das auch, das war, glaube ich, sogar auch vor dem BVB-Spiel oder halt dann in Nähe da, wo das Thema dann aufkam.
Ja gut, aber wie auch immer, es ist auf jeden Fall auch wie bei Kovac damals, Stand jetzt und so. Das tut einfach weh, muss ich ganz ehrlich sagen. Das nervt mich. Dann halt einfach die Klappe. Dann sag nicht, ich bleibe vor vier Wochen bei Sky auf die Frage. Sei dann konsequent oder sag einfach, nee, du möchtest gehen, du möchtest was anderes, du möchtest eine neue Chance suchen. Ich habe hier das Maximum rausgeholt. Ich überlasse dem einen top sanierten Verein mit einer funktionierenden Mannschaft in der Champions League. Das kann man ja auch sagen.
Ja, aber da möchte ich mal gegenhalten. Das habe ich letzte Woche, glaube ich, auch schon gesagt. Ich will mich da jetzt auch nicht wiederholen. Aber ich finde halt, ich verstehe das, was du sagst. Aber wenn man mal die Perspektive des Trainers einnimmt, wann ist der richtige Zeitpunkt? Weil sofern er noch gar nicht einig ist mit einem Verein und solange er gar nicht weiß, ob dieser Wechsel zustande kommt, in dem Moment, wo er sagt, er möchte wechseln und er verhandelt mit einem anderen Verein, ist er ja so beschädigt, dass er für den Fall, dass die Verhandlungen scheitern und er bei Eintracht bleibt, ja, einfach komplett beschädigt ist halt.
Naja, aber das ist ja so funktionieren Verhandlungen ja nicht. Also wer auch immer Kontakt zu ihm aufnimmt, der Berater oder so, die sagen ja nicht, wir überlegen es uns noch, ob wir dich nehmen, Adi, das entscheiden wir am Ende der Saison, sondern da wird konkret gefragt, kannst du dir vorstellen, Gladbach zu übernehmen? Und dann sagt er, ja, kann ich mir vorstellen, und dann ist der Rest ist Vertrags.
Naja, das weiß man aber nicht. Ich gebe dir mal ein Beispiel, was ich beim HSV als Sportdirektor Becker aus Kiel kam, da haben sie eigentlich mit versucht, Krösche zu bekommen. Und haben die ganze Zeit an Krösche rumgebuhlt hinter den Kulissen. Und dann den haben sie aber nicht bekommen. Da war er noch bei Paderborn, meine ich. Und dann haben sie Becker genommen. Und dann saßen die in der PK. Und Hoffmann war damals noch Vorstandsvorsitzender und meinte dann so, ja, das war immer unser Nummer-1-Kandidat und so weiter. War er nicht. Und ein Jahr später war er auch weg. Ich meine nur, es kann ja theoretisch auch sein, dass noch andere Kandidaten in der Verlosung sind. Und vielleicht ist ein Hütter Plan B. Vielleicht sagen sie, ey, pass auf.
Eberl hat auch schon gesagt, es gibt einen konkreten Kandidaten und den verfolgt.
Alles, was ich sagen will, ist, man steckt da nicht drin.
Ja, und ich kann ja auch,
und ich verstehe deine Täuschung. Mir wird's ja genauso gehen.
Pass auf, ich steck nicht drin. Ich weiß nicht, was ist. Ich kann nur sagen, wenn ich Trainer von einer Mannschaft bin, dann ist alles, was kein klares Bekenntnis zur Mannschaft ist, ist das Gegenteil davon. Ist einfach so. Wenn ich Trainer von der Mannschaft bin, dann ist es mein Team, dann trainiere ich die, ich identifiziere mich mit dem Verein, ich will das Beste für diesen Verein. Wenn das nicht so ist, dann ist es nicht so.
Ja, wann würdest du das denn machen? Wenn du jetzt Hütter bist, ich meine das überhaupt nicht konfrontativ, ja, nur mal aus Interesse, weil du bist jetzt Adi Hütter.
Ja.
Wann ist für dich der Zeitpunkt, an dem du sagst?
Ich habe das ja schon mal gesagt, dazu kenne ich mich im Business zu schlecht aus. Ich bin da vielleicht zu naiv. Ich würde sagen, ich kämpfe mit meiner Mannschaft jetzt um die Champions League, so wie es auch nach außen hin kehrt, und alles andere interessiert mich nicht. Dann würde ich das auch leben, aber das ist ja nicht die Wahrheit. Die Wahrheit ist ja, dass im Hintergrund verhandelt wird. Und das ist dann halt eine Diskrepanz zwischen dem, was er nach außen hin vorgibt und zwischen dem, was er sagt. Die Alternative, ich kann dir auch nicht die hundertprozentig richtige Antwort geben, weil ich nicht in seiner Situation bin. Aber ich kann dir sagen, dass ich es nicht richtig finde, so wie es jetzt ist. Genau wie Kovac es meiner Meinung nach auch nicht korrekt gemacht hat. Spätestens dann, wenn du mit einem anderen Verein in ernsthaften Verhandlungen bist und wirklich, sag ich mal, konkret eigentlich, und ich kenne Hütter jetzt schon lang genug, um zu wissen, dass der einen ganz klaren Karriereplan hat. Das ist eine Ich-AG, Adi Hütter, das ist ein total emotionsloser Mensch, also das ist keiner, der irgendwie ja am Verein hängt und romantisiert oder sonst irgendwas, sondern das ist ein ganz, der hat ganz klare Vorstellungen, der weiß genau, wo er hin will, der weiß genau, was er will und was er nicht will. Das macht ihn auch so souverän teilweise, ja, aber auch so unnahbar. Und der weiß ganz genau, dass er zu Gladbach will, aus welchem Grund auch immer. Und ich finde, dann musst du gerade in einer Situation, wo auch ein Bobic geht und so weiter, Bobic ist ja, hat ja auch rumgeeiert, so. Das geht mir halt auf den Sack, dass mittlerweile diese, das sind die Funktionäre dieses Vereins. Das sind die, die den Verein führen. Da, also wenn die, wenn du dich auf die und auf deren Wort nicht mehr verlassen kannst, dann kann man natürlich sagen, so ist es im Geschäft. Das ist nachvollziehbar, die wollen sich alle Optionen offen halten, dann ist das Hemd näher als die Hose oder die Hose, keine Ahnung, wie das Sprichwort geht. Ihr wisst, was ich meine. Aber das ist natürlich für mich als Fan, der sich 1000%ig mit dem Verein identifiziert, ist es natürlich Gift, weil wenn ich nicht mal, wenn keiner der Vereinsoberen mehr in irgendeiner Form an seinem Wort gemessen werden kann, an seinem Vertrag gemessen werden kann, wobei bei Hütter hat eine Ausstiegsklausel, sei nochmal dahingestellt. Aber wenn einfach das nur noch ein Sprungbrett ist, jeder Verein ist nur noch ein Sprungbrett, du willst einfach nur noch das Maximale für dich rausholen, das sind alles nur noch Durchlauferhitzer auf dem Weg. Für mich geht da ein Stück weit kaputt, sage ich ganz ehrlich. Auch wenn ich jetzt vielleicht nicht, das ist nicht noch nicht mal ein Vorwurf nur an Adi Hütter. Es ist generell, ob das ein Rose ist, ob das ein der ist oder so. Ich meine, und ich lese ja auch, was die Leute dann so auf Twitter mir schicken und schreiben. Und da muss ich auch ganz ehrlich sagen, die sagen, ja, aber was soll er noch bei der Eintracht erreichen? Ja, was soll Klopp noch mit Liverpool erreichen? Hat die Champions League gewonnen, hat die Meisterschaft gewonnen, er bleibt trotzdem da. Der hat auch 1000 andere Angebote. Er sagt, Alter, ich bin hier in Liverpool und ich bin stolz auf Liverpool und deshalb liegen ihm die Leute zu Füßen. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, das sind alles Multimillionäre, alle reich und ein Adi Hütter könnte nächste Saison auch genauso viel Kohle verdienen wie diese Saison und der hat noch 10, 20 Jahre Trainerkarriere vor sich. Der hängt nicht am Hungertuch.
Wie alt ist der? Der ist doch schon auch Mitte 50
oder wie? Nee, der ist 47 oder was? 48? Ende 40 ist der, noch nicht so alt. Ja. Er hat nur keine Haare.
Nico meldet sich ja die ganze Zeit.
Nee, ich habe nur die Frage zu, weil man darf ja auch nicht unterschätzen, dass Klopp jetzt kein Beispiel ist, weil der ist in der Riege der drei besten Trainer der Welt. Adi Hütter will dahin. Und dann ist es ja schon auch eine klare Frage der Optionen.
Ja, deshalb, wenn von Liverpool ein Angebot käme, hätte ich auch gesagt, klar, nimmst du das an. Wenn jetzt Gladbach in der Situation ein Angebot kommt, muss ich ganz ehrlich sagen, ja, also da leuchtet mir dann das hat Klopp nicht gemacht. Klopp ist von Dortmund zu Liverpool gewechselt und nicht zu Gladbach. Oder okay, ich will nicht sagen, dass wir Dortmund sind und Gladbach, ihr wisst, was ich meine. Aber so, da stimmen dann meiner Meinung nach die Relationen einfach nicht. Und natürlich bin ich da emotional und ich wünsche auch Adi Hütter alles Gute. Aber er hat eine Ausstiegsklausel, wir werden. Die Eintracht kriegt richtig viel Kohle dafür, das muss man auch sagen, 7,5 Millionen, ne? Es ist eigentlich.
Es ist interessant. Ihr kriegt übrigens für Trainer und Manager mehr Geld als Bremen für Spieler.
Ja, wir kriegen Kohle. Was mich an der Sache wirklich auch momentan sehr emotionalisiert ist, erstens, es passiert jetzt alles vor dem Gladbach-Spiel. Wir spielen nächste Woche gegen Gladbach. Und da können die Leute noch so viel sagen, dass das nicht von Eberl geleakt wurde oder veröffentlicht wurde. Aber ich kann dir zumindest einen sagen, für den es eher ein Vorteil ist. Und das ist auf jeden Fall Gladbach und nicht die Eintracht. Und das muss man erstmal, das ist erstmal ein Fakt. Ob es jetzt Eberl war oder ob es, was habe ich gehört, Borussia Dortmund hat es geleakt, um die Champions League mit eingreifen zu können. Fakt ist, dass das Thema jetzt da ist und es wird für Unruhe sorgen. Und wenn die Eintracht jetzt gegen Gladbach verliert, dann brennt der Baum, dann schrumpft der Ding und wenn am Ende die Champions League das ist so, mir hat's der Basti, Grüße hier, Fußball 2000 Basti geschrieben, hat gemeint, das Ding hat gerade das Potenzial, die größte Enttäuschung nach 1992 zu werden für die Eintracht. Und das muss ich wirklich sagen, ich verstehe es nicht. Da hast du mit Bobic, Hütter und der Eintracht eine absolute Erfolgsgeschichte. Und dann passiert so eine Scheiße mitten in der heißen Phase. Ey, da fehlen mir teilweise wirklich die Worte. Das frustriert mich, trotz dem, wie gut es eigentlich bei der Eintracht läuft, das macht mir auch ein Stück weit Angst, weil da ist ein komplettes Führungsvakuum. Kein Sportdirektor, kein Trainer, kein Sportvorstand. in dieser Phase, wo Kader geplant werden, ich habe gehört, die Eintracht ist an Dejan Lubicic dran. Das ist ein super Talent, der im Eintracht-Forum schon lange vorgeschlagen würde, auf der 6, österreichischer defensiver Mittelfeldspieler, der angeblich auf den Anruf von Hütter wartet. Jetzt wurde ihm über seinen Berater gesagt, der Hütter würde ich aber nicht anrufen, zumindest nicht für die Eintracht. Also da stehen einfach nur mal ein Beispiel. Spielertransfers stehen komplett offen gerade. Eigentlich eine luxuriöse Situation. Du weißt, du hast viel Kohle nächste Saison. Du kannst deinen Champions-League-Kader planen. Geht gerade nicht. Ich finde es gerade einen richtigen Abfuck. Ich muss wirklich sagen, es frustriert mich richtig. Deshalb war ich auch so still, weil ich lese jetzt auch die ganze Zeit noch News. Ich hatte es ja heute auch alles.
Das ist ja nicht so unrecht.
Ja, hattest du auch nicht. Aber es ist wirklich einfach. Ich lese das gerade alles und es ist es ist einfach wirklich, macht mich wirklich traurig. Ich hoffe, dass wirklich eine schnelle Lösung kommt, dass jetzt wirklich für Klarheit gesorgt wird. Und ich hoffe wirklich, dass es die Spieler nicht zu sehr beeinflusst.
Ja. Ich glaube, du darfst ja auch nicht unterschätzen, dass, du hast es ja schon mehrfach gesagt, ich will es noch mal unterstreichen, dass da eben Führungsvakuum ist und dass da niemand weiß, wer nächste Saison da ist und dass du als Trainer, Hütter ja noch mal besonders als jemand, der dann jetzt nicht 100% emotional involviert ist, dass du dir nicht die Frage stellst, wo hatte ich Erfolg in der Vergangenheit, sondern wo habe ich kommendes Jahr die Chance, Erfolg zu haben. Und da muss man ja Gladbach sagen, die sind extrem kontinuierlich aufgestellt, selbst wenn Rose jetzt geht, Eberl bleibt, das ganze Führungsteam bleibt. Da ist ja dann eine Kontinuität, die du
bleibt in Frankfurt nicht hast. Bleibt der Eberl auch, wenn der Salihamidzic geht, frage ich dich.
Na, die hatten ja schon mal.
Das geht nicht, das ist ja dann wieder eine. Ich glaube nicht, dass Salihamidzic geht, aber es ist ja also eine andere Frage. Was ich aber noch sagen wollte, ist, dass du natürlich, ja, du hast ja auch recht, du hast so eine Entfernung von Trainern zu ihren Vereinen. Also du hast dass Trainer zur Ich-AG geworden sind, quasi Vereine als Durchgangsstation benutzen und da selber sehr starken Karriereplan verfolgen, sich selber sehr stark die Frage stellen, okay, mit welchem Verein kann ich jetzt den maximalen Erfolg in diesem Moment rausnehmen. Aber weil sie andererseits auch wissen, und da sind die Vereine auch gewissermaßen selber schuld, weil Vereine sofort entlassen, wenn irgendwas schiefläuft. Und die in den letzten Jahrzehnten haben sich ja nochmal, die Zahl der Entlassungen hat sich ja nochmal erhöht in der Bundesliga. Also als Trainer bist du ja als Erster raus.
Das stimmt, da gebe ich dir vollkommen recht, das ist das Business. Ja. Aber dann nenn mir einen Verein, der trainertreuer ist als die Eintracht in den letzten Jahren gewesen. Also bei uns gehen die Trainer, nicht umgekehrt. Ja, ist so, Tobi. Das hat ja mit Bruchhagen angefangen. In den letzten 15 Jahren hat die Eintracht, glaube ich, keinen Trainer entlassen. So seit Skibbe mehr oder seit Daum. Und da muss ich einfach sagen, unabhängig davon, wie erfolgreich musst du denn jetzt überhaupt noch werden? Also das ist das, was ich mich frage. Du hast wirklich mit der Eintracht einen, sage ich mal, Top 6, Top 7 Verein mittlerweile in Deutschland, von der Infrastruktur, von allem, was da mittlerweile aufgebaut wurde, ist es wirklich ein Verein, der ein hohes Potenzial hat. Vielleicht sogar langfristig höher als Gladbach, auch aufgrund des Standorts und was da passiert. Hast du, die Kassen sind voll bei der Eintracht. Du hast junge Spieler, die auf jeden Fall Geld reinspielen, in die Kassen spülen, wenn sie gehen. Sie spielt nächste Saison vielleicht Champions League, ziemlich sicher international. Also, was muss man denn noch machen, damit ein Trainer sagt, Alter, hier fühle ich mich wohl, hier bleibe ich gerne, ich kann mich hier identifizieren, als mit diesen Fans in die Champions League zu gehen. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, so viel geilere Destinations kenne ich jetzt nicht, auch in der Bundesliga nicht.
Nico?
Ja, die Frage, die da noch so ein bisschen offen ist, da hast du ein bisschen drumherum schon mal die Infos gegeben, aber warum gehen denn gerade alle gemeinsam getrennt voneinander? Selbst wenn es Eitelkeiten sind und selbst wenn es Probleme gibt, dass der eine mit dem anderen nicht kann, dann geht der eine und der andere hat gewonnen und bleibt Platzhirsch und übernimmt die Herde. Aber jetzt gehen alle gleichzeitig. Das heißt doch auch, das ist jetzt vielleicht von mir ein bisschen zu weit entfernt, aber das wäre ja zu blauäugig zu sagen, es ist doch alles super, warum bleibt nicht der Trainer? Es muss ja offensichtlich hinter der Oberfläche noch mehr kaputt sein, dass sie alle auf einmal gehen.
Verstehst du, was ich meine? Ja, ich verstehe, was du meinst. Ich weiß nicht, ob was kaputt sein muss. Also zum einen muss man natürlich sagen, die Eintracht, der Vorstand mit Bobisch, du hast niemanden mit Stallgeruch. Ja, Max Eberl hat Stallgeruch in Gladbach. Da muss man aber auch sagen, Stallgeruch alleine bringt's nichts, wenn du nicht auch die entsprechende Kompetenz mitbringst. Ja, und da muss man einfach gucken. Also wir haben Andi Möller, toll. Ja, also insofern ist das natürlich das Problem, wenn du einen Top-Manager sozusagen holst, ein Top-Manager wie ein Bobisch dann eben einer ist, aber der jetzt nicht das Eintracht, mit dem Eintracht-Herz geboren ist, so, dann wird er irgendwann gehen auf dem Höhepunkt seines Erfolgs, weil er noch mehr Erfolg will. Und bei Hütter ist es auch so, der war noch nie länger als 3 Jahre in einem Verein. Der hat Bern verlassen auf dem Höhepunkt, der hat Salzburg verlassen auf dem Höhepunkt.
Das wusste man in Frankfurt. Und das ist das Profil, was man geholt hat. Und ich glaube, natürlich wünscht sich jeder, dass die erfolgreichen Spieler als auch Trainer oder Funktionäre sich so sehr mit dem Verein identifizieren wie man selbst. Ich glaube aber, dass das ja gar nicht funktionieren kann. Eben, das hast du dann, wenn du eine Situation hast, dass jemand vielleicht als Spieler schon im Verein war, wie Eberl oder so, oder mehr hat das neulich rumgeschickt, Ralle, dieses Video von, wer war das, Real Saragossa? Wer hat die Copa gewonnen da jetzt in Spanien? Saragossa, ne? Von dem Trainer, der schon quasi im Jugendbereich schon dort gekickt hat und dann voll mittlerweile Trainer ist und da voll durchdreht.
Sebastian.
Dankeschön, Nico. Das sind so Geschichten, die hast du halt nicht überall. Jürgen Klopp zum Beispiel war bei Mainz auch Spieler und dann Trainer, der hat da seine ganz eigene Geschichte. Da muss halt auch die Konstellation stimmen. Und wenn du aber einfach einen Trainer von einem anderen Verein holst, dann bin ich auch ein Stück weit bei Nico, so sehr ich das auch eigentlich aus Fansicht emotionalisiere. Diese Emotionalisierung ist halt eine Einbahnstraße. Du kannst nicht erwarten, dass jemand 2 Jahre bei einem Verein ist und dann sagt, ey, wisst ihr was, es ist mir so ans Herz gewachsen, ich bleib jetzt hier, bis ich entlassen werde oder in Rente gehe. Das wünscht man sich so sehr, aber da muss vielleicht dann auch ein anderer menschlicher Typ als ein Hütter oder so kommen. Das weiß man als Eintracht Frankfurt, wen man da verpflichtet, dass man das eventuell nicht erwarten kann.
Da würde ich kurz eingreifen, da musst du aber auch als Verein leben. Also da musst du es halt auch machen wie Bremen mit Kohfeldt, dass man sagt, es ist egal, wir machen das nicht nur von den Leistungen abhängig, du musst sagen, wie Streich in Freiburg, wir steigen auch notfalls mit dem ab. Weil natürlich auch Hütter weiß, dass wenn er nächste Saison sehr viel schlechtere Leistungen hat, dass man dann ihn als Trainer auch anzählt. Also das ist ja dann wieder die andere Seite der Medaille.
Genau, das ist nämlich der nächste Punkt, der auch noch klar wird. Ich gebe dir vollkommen recht. Ich wette nicht mehr gegen dich, was die Tabellenkonstellation von Frankfurt und Bremen angeht, weil das einfach 2 andere Ligen sind. Und das hat sich klar gezeigt, dass es auch ein Fundament hat. Aber das ist ja trotzdem etwas Gelerntes über kurze Zeit jetzt und noch nicht langfristig. Das heißt, es gibt keine Garantie dafür, dass Frankfurt auch in 4 Jahren um Champions-League-Plätze mitspielt, was du aber weitestgehend, dieser Saison zählt dann nicht so, aber wenn wir eine 10-Jahres-Wertung nehmen, gilt das für Dortmund, das gilt irgendwie für weitestgehend Leverkusen, für Leipzig, Bayern und Frankfurt, dann wird man mal sehen, ob das so ist oder ob die in 4 Jahren vielleicht auch wieder um Platz 13 spielen, weil halt 3 Fehler gemacht wurden, die jetzt richtig gemacht wurden und ich glaube, diese Gefahr spielt auch mit, dass dann...
Dann wechselst du zu Gladbach, wo das sicher ist, dass die wieder Champions League spielen nächste Saison.
Aber
Da sind wir bei dem Fundament. Also wenn Max Eberl mich fragen würde und ich wäre Trainer, dem Typen vertraue ich, weil das ist in meinen Augen der stärkste Manager der Bundesliga der letzten 10 Jahre mindestens. Weil was der, guck mal, da bin ich jetzt wieder bei Werder Bremen. Aber der Punkt, an dem Gladbach war, das ist ein Punkt, da war Bremen kurz davor. Und der Unterschied ist, dass Bremen seitdem kraxelt wie so eine kranke Henne, die die ganze Zeit versucht, irgendwie zu überleben. Und Gladbach ist in den Top 5 der Liga. Und das liegt einzig und allein an Max Eberl.
Und du musst aber auch noch sagen, dass ein Trainer natürlich abseits von seinem medialen Bild einfach einen ganz anderen Alltag hat. Und der stellt sich Fragen wie hält sich das Infrastruktur? Wie sind die Trainingsplätze? Wie sind die ganzen Sachen drumherum? Und jeden, mit dem du in der Branche sprichst, der sagt dir, Gladbach ist da wirklich vorne mit dabei. Also die können sich messen mit Bayern, mit Hoffenheim und sowas. Und die sind dann, und Frankfurt ist halt eben dann eher eine Tier drunter. Das ist dann wieder so eine Sache, wo das der Trainer auch sagt. Dass es für den Trainer halt super, super wichtig ist. Und durch emotionalen Faktor wie die Fans, klar, das ist natürlich ein wichtiger Faktor, den man natürlich auch als Fan sieht, aber du hast es ja auch schon selber gesagt, Hütter ist ja da gar kein Typ, der dafür geschaffen ist. So ein Hyballa wird das wahrscheinlich nicht machen, so ein Transfer, aber ein Hütter ist, stellt sich schon so ein, dass der sagt, hey, da ist die Infrastruktur besser, ey, die haben einen guten Kader, ey, ich glaube, wenn die nächste Saison, habe ich in Gladbach die Chance, mehr in die Champions League zu kommen, eher in die Champions League zu kommen als mit Frankfurt. Und vor allem auch, Geld ist ja auch noch ein Faktor. Du hast es jetzt aber schon gesagt, wenn man dann Millionen mehr kriegt.
Ich finde es nur, ja, natürlich ist Geld ein Faktor und von mir aus sind auch die Trainingsplätze in Gladbach besser. Nur ich finde es lustig zu sagen, vielleicht schaffe ich es mit Gladbach in die Champions League, wenn du mit deinem Verein, bei dem du jetzt gerade bist, Champions League spielen kannst.
Ja, aber da spielst du ja Champions League und dann spielst du wieder nicht Champions
League. Spielt Hütter jetzt mit Gladbach Champions League oder was? Er hat einen 2-Jahres-Vertrag unterschrieben.
Aber Eddie, auch nochmal eine Frage. Wirklich, du kennst die Mannschaft ja besser als ich. Was meinst du denn, wenn du dir den Kader anguckst und egal, ob sie Champions League gespielt sind oder nicht, wenn sie es schaffen, super. Ja. Bleibt Silva?
Ja, glaube ich nicht. Aber wenn der nicht bleibt, dann bleiben 40 Millionen Euro.
Okay, bleiben. Aber hast also verstehst du? Ich will nur darauf hinaus. Siehst du auch eine Gefahr oder hast du eine 100% oder große Sicherheit diesem Kader gegenüber, dass wenn da zum Beispiel drei Leute gehen, wenn dann keine Ahnung Barcelona sieht, dass Kostic ja ganz gut auf dem Flügel ist, dass dann das Gerüst auseinanderbrechen kann und sie dann halt nicht mehr.
Natürlich kann das passieren. Natürlich kann die Eintracht nicht auf Dauer einen Champions League Kader in der Qualität zusammenhalten. Aber auf jeden Fall sind sie so vertraglich aufgestellt, dass du zumindest viel Kohle generieren kannst. Und das ist genau das Modell, was Gladbach auch gemacht hat. Und dann dir wieder gute Leute holen. Die haben auch schon gute junge Leute geholt. Ich denke an Salazar, der in St. Pauli abgeht wie sonst was. Muss ich dir nicht erzählen. Ich denke an Ali Akman, ein super türkisches Talent. Jovelic kommt zurück. Diese Ausleihgeschäfte, die Eintracht gemacht hat mit jungen Spielern, haben funktioniert mit Tuta, Kamada. Junge Leute, die kein Schwein kannte, geholt. Jovic kannte keiner, bevor er geholt wurde. Ben Manga, der Chef-Scout, der die alle geholt hat, mehr oder weniger, ist befördert worden. Ich mache mir da nicht so viel Sorgen. Die Eintracht, weiß ich nicht, ob die jetzt regelmäßig, also ich lehne mich jetzt nicht aus dem Fenster, sag, die spielen regelmäßig um die Champions League mit. Ich sag nur, es ist ein gesunder Verein, dem es wirtschaftlich zu Corona-Zeiten durchaus gut geht durch die Sachen, die sie gemacht haben. Und damit.
Du weißt ja gar nicht, guck mal, weißt du was? Also natürlich fuck dich das jetzt ab, aber am Ende des Tages, du weißt ja auch gar nicht, wer jetzt kommt. Vielleicht kommt auch ein Ralf Rangnick.
Ich fühle mich so in die Ecke gedrängt. Ich habe schon immer euch drei gegen mich.
Nein, du weißt,
du fühlst dich gegen mich.
Ich glaube, ich
nehme dir den Ball. Fühlst dich so an.
Ja, aber das ist ein subjektives Gefühl.
Ich habe dir gesagt, ich bin im Herzen Frankfurter.
Ja, Nico, du bist einfach. Ich verspare mir das Wort. Aber du kannst nicht einfach jeden Verein lieben. So, du kannst.
Hallo, wer von uns beiden läuft denn ständig jede Woche in einem anderen Trikot hier durchs Studio und lässt sich von Vereinen kaufen?
Naja, es ist ein Unterschied, ob ich eine Avance bekomme oder ob ich mit jemandem ins Bett gehe.
Wie, du gehst mit anderen auch ins Bett?
Naja, ich meine, nur Nico ist Bremen-Fan, St. Pauli-Fan, Frankfurt-Fan. Das meine ich, das
nee, ich nein, ich nein, 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 nein. Ich hab nicht gesagt, dass ich ein Frankfurt-Fan bin. Aber ja, ich habe
über meine Arbeit. Wen lässt du alles so in dein Herz rein? So du hast ein großes Herz, Nico, aber wie viel passt da rein? Großes
Herz. Vor allen Dingen, ja, eine Menge. Vor allen Dingen, wenn ich mit so großartigen Leuten wie Chelo und Abdi seit über 10 Jahren zusammenarbeite und wir in dieser Frankfurt-Werder-Connection schon so viel Spaß und auch so viel gegenseitigen Respekt und Liebe ausgetauscht haben, da kann ich gar nicht, egal wie viel Eddie immer auf Kohfeldt und Werder Bremen rumkotzt, kann ich gar nicht gegen Eintracht Frankfurt sein, weil ich immer an Chelo und Abdi denke dabei. Und an Eddie natürlich.
Und dann bist du auch von HSV, weil du an mich denkst, oder was?
Auf gar keinen Fall.
Und dann denkst du einmal an Tobi und ist alles auf Null gesetzt.
Ja, genau. Ja. Und dann denke ich an. Nein, aber hast du das nicht, Alter? Hast du das nicht, dass das irgendwie, dass du Freude hast an so bestimmten Sachen so und an Mannschaften und Teams und Sympathien wächst? Und nee, wahrscheinlich nicht.
Natürlich habe ich Sympathien für andere Teams, aber ich kann es leider nicht einfach den Sturm der Leidenschaft lenken nach gut dünken.
Sturm der Leidenschaft.
Lass uns noch ganz kurz das Wort dafür. Wir klären das über WhatsApp, wir beide, weil wir haben nämlich noch so viel zu besprechen. Wir haben auch einige Dinge noch nicht gemacht. Also abschließend möchte ich sagen, ich verstehe natürlich, dass du dich jetzt für dich
Eddie auch Zeiten
des Aufruhrs und er hört mir gar nicht mehr
zu. Doch, ich hör zu.
Aber am Ende des Tages weißt du ja nicht, wie sie sich neu aufstellen, was ich sagen wollte. Vielleicht kriegst du einen Ralf Rangnick, der ein verabschiedeter Fachmann ist, ja. Der gut vernetzt ist. Vielleicht kriegst du auf einmal 100 Millionen in die Kassen gespült. Vielleicht macht der gute Sachen mit diesem Geld.
Absolut. Ich lasse auch den Kopf nicht
so hängen. Wollte ich gerade sagen.
Als Kovac gegangen ist, kam Hütter, da hat auch jeder gedacht, so wär's denn das. Und jetzt sind wir in einer ähnlichen Situation. So. Es ist trotzdem, ich will einfach nur nicht, dass diese von mir aus kann Hütter gehen, dann sage ich danke für alles. Von mir aus kann Bobic gehen, dann sage ich danke für alles. Aber ich will diese scheiß Champions League, Alter. Ich will,
ja, aber es ist
doch, ich will, dass die jetzt in die scheiß Champions League kommen.
Aber was ist denn los mit dir eigentlich?
Ich will Messi im scheiß Waldstadion sehen. Verstehst du das?
Ja, aber das ist doch auch, ist doch alles auf Kurs.
Was, ja, weiß ich nicht.
Und hör mal auf, dass du das Gefühl hast, alle sind gegen dich.
Alle sind gegen mich.
Was ist da los? Jetzt sind alle gegen dich. So, ich möchte jetzt
ja, war ein gutes Spiel. Wolfsburg hätte auch gewinnen können.
Genau, und auch nochmal über
super Offensiv, beide. Wir haben die geilere Offensive, deshalb haben wir gewonnen. Fickt euch alle. Entschuldigung.
Ja, finde ich jetzt. Ja, okay, aber dann lasst uns noch zumindest mal den Wolfsburg-Fans, die zahlreich sind, auch nochmal ganz kurz die Bühne geben. Es war ein super Spiel. Wir reden über einen 4:3 zweier direkter Konkurrenten um den Champions League Platz 4 und Platz 3 und es hätte auch 4:4 ausgehen können. Also das hat ja zum Zuschauen eine Menge Spaß gemacht. Lass uns mal ein bisschen wieder irgendwie vom Mollton Richtung Dur wechseln. Das war einfach für den Fußballfan rein sportlich total spaßig, dieses Spiel. Jungs.
Ja,
Du hast doch gesehen, warum beide Teams vorne stehen. Haben mit relativ offenem Visier gespielt. Das hat mir gerade von Wolfsburg so ein bisschen imponiert, weil die ja auch im Zweifelfall sehr stark über ihre Defensive kommen. Haben es jetzt geschafft, 4 Gegentore in einem Spiel zu kassieren und in der ganzen Rückrunde waren es bisher 3. Zeigt halt auch, was für ein irres Tempo halt Frankfurt hatte, wie sie das ausnutzen konnten. Wobei Wolfsburg hat auch ein bisschen Pech. Lacroix war lange angeschlagen, der sah nicht gut aus. Auf den Außenpositionen war Frankfurt heillos überlegen. Dafür hatten im Zentrum immer wieder Arnold und Schlager gute Aktionen. Also es war wirklich ein Hin und Her. Und wenn das Ding nachher 4-3 für Wolfsburg ausgeht oder wenn das Ding 5-3 für Frankfurt ausgeht, ist alles okay. Also das ist, war halt so ein richtiges Freakspiel.
Mhm. Ja, hat auf jeden Fall Bock gemacht, das Spiel. Und du hast gesehen, dass beide Mannschaften unglaubliches Selbstbewusstsein haben. Und bei Wolfsburg hast du halt diese überragende rechte Seite mit Baku und Mbabu. Und deshalb war es wichtig, dass auf Frankfurter Seite Durm ein bisschen Gas gibt, weil Kostic schon sehr stark auch eingebunden war, hat zwar immer noch hier die ein oder andere Flanke gebracht, war aber nicht so auffällig wie sonst. Aber Durm hat ein tolles Spiel gemacht, also wirklich auch offensiv vor allem, weil das war immer so der Schwachpunkt bei Erik Durm, dass er sich offensiv nicht so richtig durchsetzen konnte, defensiv sehr solide, aber offensiv nicht so richtig. Und auch Kamada hat ein überragendes Spiel gemacht, muss man wirklich sagen. Also dieses Mal auch körperlich gewesen, einen Ball erkämpft, glaube vom dritten Tor von der Eintracht, sogar den Ball erobert von Daichi Kamada, ey. Ja, und dann so ein geiles Jovic-Tor auf vorgelegt von Silva. Also es war, aus Eintracht-Sicht war das dann natürlich gut, aber ich hatte am Ende schon ganz schön Schiss, muss ich sagen, weil es war ja auch beim Hinspiel, glaube ich, so, ich weiß nicht mehr genau, wie es da war, oder hat die Eintracht was irgendwie mit einem Tor geführt und dann hat Doppelpack Weghorst hat das dann noch zerstört. Und da hatte ich schon wieder Angst, dass dann 5 Minuten vor Schluss Wolfsburg dann noch mal rankommt und dann der Riese da vorne drinne. Dann gab's da noch mal irgendwie einen Zusammenprall am Strafraum. Der war jetzt nicht kein Elfer oder so, aber da hältst du dann schon echt die Luft an und denkst du, oh, jetzt bitte nicht, dass ein Signal aus Köln, aus dem Kölner Keller kommt und hier noch mal. Dann wird's nämlich noch mal spannend. Ja, ja. War ein schönes Spiel.
War ein schönes Spiel. Und für Wolfsburg ist es weniger schlimm, diese Niederlage, als sie für Frankfurt gewesen wäre, denn Wolfsburg hat noch ein größeres Polster, nämlich 8 Punkte auf Dortmund. Für Frankfurt wäre das ein bisschen unglücklich gewesen, glaube ich, dann hätte man Dortmund noch stärker im Nacken gespürt, ähnlich wie VfB Stuttgart, die nämlich am Wochenende gegen Dortmund gespielt haben und auch geführt haben und dann kam Dortmund aber und hat das Spiel gedreht. Und dann kam Stuttgart wieder ran und hat Dortmund das Spiel gedreht. Was ich damit sagen will, es war eine ähnlich spannende Geschichte.
Sind wir schon fertig mit der Eintracht oder was?
Nee, wir machen gleich im Anschluss noch die Eintracht-Sondersendung. Das war jetzt ja nur ein Teaser.
Ein kleiner Scherz.
Quasi.
Ein kleiner Spaß.
Das war auch ein Spiel, was sehr viel Spaß gemacht hat. Schlagzeile gehört unter anderem Knauf. Der hat Werbung in eigener Sache gemacht. Wie er das gemacht hat, erfahrt ihr, wenn wir mit unserer eigenen Werbung durch sind. Die kommt jetzt und dann reden wir gleich unter anderem über Stuttgart-Dortmund, aber noch über andere Dinge, was uns so einfällt. Bis gleich.
Und jetzt explodiert die Bude hier. Kritisiert mir denn nicht zu viel. Das ist ein guter Mann.
Herzlich willkommen zurück, meine Damen und Herren, bei Bundesliga. Wir redeten zu Beginn der Werbung gerade über Stuttgart gegen Borussia Dortmund und genau dort wollen wir den Faden wieder aufnehmen. Das war nämlich auch ein sehr packendes Spiel am Abend, das Abendspiel. Stuttgart ist in Führung gegangen durch Kalajdzic. Das war so ein geiles Kalajdzic-Tor. Der ist ja eh schon 2,98 Meter groß. Und dann kann er auch noch hochspringen und hat ein gutes Kopfballspiel und dann hat er eine richtig gute Bogenlampe gemacht. Dortmund kam aber zurück durch Bellingham und Reus und sah wie der Sieger aus und dann aber in der 78. Minute kam Didavi, der hochtalentierte Didavi, der immer so von Verletzungen zurückgeworfen wurde, dass er jetzt nur noch Ersatzspieler in Stuttgart ist, aber immer noch überragende Fähigkeiten hat. Und
spricht für den Kader, ne?
Spricht für den Kader auf jeden Fall. Und dann hatten wir in der 80. Minute, kurz nach dem 2:2, den Auftritt des jungen Knaufs, der unter der Woche auch schon in der Champions League debütieren durfte gegen Manchester City, der jetzt gegen Stuttgart reinkam und direkt wirbelte und ein wirklich schönes 3:2 erzielte, nach einer schönen Körpertäuschung, Ball zurechtgelegt und dann aus was 16, 17 Metern schön ins Eck geschlänzt. Da haben die einfach mal wieder einen Spieler aus dem Hut gezaubert. Ich weiß gar nicht, ist der 20 oder 19, ne?
19.
Einfach noch mal wieder Dortmund einen aus dem Hut gezaubert, der auch wirklich mehr als eine Eintagsfliege zu sein scheint, der junge Mann. Müssen wir natürlich erstmal abwarten, aber das sah schon echt gut aus. Und damit hat Dortmund sich einen sehr, sehr wichtigen Sieg erkämpft, denn ich glaube, eine Niederlage wäre gleichbedeutend gewesen mit dem absoluten Verabschieden aus dem Champions League Rennen. Ihr habt doch bestimmt das Spiel auch alle gesehen, war auch das Abendspiel, ne? Wie hat euch das denn gefallen? Tobi, nicht so gut?
Ne? Ja, war ein bisschen verfahren. Also ich fand, es war Dortmund hat relativ lange gebraucht, um reinzukommen in das Spiel. Klar, nach dem Champions-League-Spiel unter der Woche war das so ein bisschen vielleicht zu erwarten gewesen, aber dann fand ich Stuttgart wie immer sehr stark auch im Pressing, haben sich dann aber früh zurückgezogen und haben dann die Konter teilweise sehr schwach ausgespielt. Also es gab wirklich 2-3 Situationen, wo sie in Gleichzahl oder sogar Überzahl Konter einfach haben liegen gelassen, haben sie dann erst in der zweiten Halbzeit verwertet. Und am Ende war es halt auch wieder so eine Einzelaktion bei Dortmund, die das entschieden hat, von Knauf, der da einfach wirklich einen tollen Schuss abliefert. Aber ansonsten ist das für mich so, war das für mich so gefühlt ein Spiel zwischen zwei Spielen für Dortmund. Und die Geschichten, die da geschrieben wurden, sind halt alle so alt wie die Dortmunder Saison. Also es ist 1-0, du sagst, tolle Bogenkopfballlampe von Kalajdzic. Trotzdem ist der Ball so lange in die Luft, dass halt Hitz zumindest irgendwie abspringen muss da in die Richtung. Der sah da nicht gut aus. Du hast im Mittelfeld wieder leichte Probleme gehabt, die Kontrolle zu erlangen. Naja, aber das hatten wir alle schon 1000 Mal. Also Dortmunds Saison entscheidet sich jetzt nicht in diesem Spiel, sondern eher jetzt am kommenden Mittwoch, ist es ja, glaube ich, gegen City.
Das stimmt wohl. Was mir immer wieder auffällt, ist, der Terzic bekommt der Hut jetzt ja auch mehr Spielzeit. Der hat was, was alle anderen Mittelfeldspieler nicht haben. Ne? Also der ist vielleicht hinten, also auch mal so ein Schlendrian, so ein bisschen, was so Ballverluste angeht, oder ist natürlich nicht so robust irgendwie in den Zweikämpfen, wie jetzt ein Delaney oder wie ein Witzel, Emre Can, der da auch spielen kann. Aber der spielt Pässe, also der hat den Mut, diese Pässe zu spielen, und der spielt auch immer wieder diese Bälle scharf, scharfen Bälle, wirklich direkt nach vorne. Und das ist etwas, was irgendwie, glaube ich, da im Mittelfeld keiner so gut kann wie der Hut. Das fällt mir immer wieder auf, weil der sich ja über Jahre nicht durchsetzen konnte. Aber dieses eine Element, und Terzic scheint das höher zu bewerten als ein Favre zum Beispiel. Da waren jetzt auch wieder so ein paar feine Bälle, finde ich, bei von der Hut.
Ja, ich mag den richtig gerne. Ich habe ja auch schon vor ein paar Jahren gesagt, den hätte ich gern, als er noch auf der Bank saß bei Dortmund, den gern bei der Eintracht gesehen. Toller Spieler, und ein bisschen Glück gehabt, dass Witzel sich verletzt hat, weil Terzic hat ja, glaube ich, auch erst auf Witzel auch gesetzt, bis er sich verletzt hat. Weiß man nicht, ob Dahoud dann auch da so reingerückt wäre, wurde so ein bisschen zu seinem Glück gezwungen, aber liefert seitdem konstant ab, auch in der Champions League übrigens tolle Einsätze gezeigt. Ja, können sie sich freuen, weil also für Win-Win, der Wert wieder gesteigert, wenn er jetzt die ganze Saison nur auf der Bank gesessen hätte, glaube ich, 2 oder fast 3 Seasons mehr oder weniger keine Einsatzzeiten gehabt.
Ja. Also top. Was ich bei dem immer, ich habe es irgendwann, glaube ich, schon mal erzählt, echt so interessant finde, ist, wie der auf dem Platz auch agiert. Der, ich habe mal so eine Mitschrift, das habe ich irgendwann schon mal erzählt, das ist eine Weile her, Leute haben es alle vergessen. Ich glaube, war das im Spiegel oder so? Nee, nicht Spiegel. Süddeutsche. Da, weiß nicht mehr. Die haben so ein
Zeitmagazin.
Zeitmagazin
war das. Bayern-Spiel.
Ganz genau. Da haben sie einfach quasi alles, was die Spieler erzählt haben, weil es ja ohne Zuschauer auch gut hörbar war, das haben sie einfach aufgeschrieben und zum Lesen quasi dann abgedruckt. Und Dahoud war sehr präsent, obwohl er da auch schon quasi kein Stammspieler war zu der Zeit. Trotzdem wirklich sehr lautstark, sehr viele Kommandos gegeben im Mittelfeld. Und das ist ja auch was, glaube ich, dieser Mannschaft so ein bisschen fehlt, auch gerade mit so vielen jungen Spielern, dass so das, was bei Bayern München einen Müller macht, macht Dahoud vielleicht nicht in der Intensität. Aber ich finde es immer wieder krass zu sehen, auch bei den Bayern, zu denen wir gleich noch kommen, wie sehr ein Müller verbal voranschreitet und wirklich Kommandos gibt. Und zack, der ist 90 Minuten am Kommunizieren, Müller. Und das ist eine Fähigkeit, die einem jetzt, wo diese Zuschauer fehlen, einfach noch viel mehr bewusst gemacht wird, was so ein Spieler für einen Wert hat, außerhalb der Pässe, die er mit dem Fuß für jeden sichtbar spielt. Ja?
Und davon nicht vergessen, so alt ist der auch noch nicht, ne? 25.
Nee, der ist noch nicht so alt.
Also,
Ich meine, das ist irgendwie, ich glaube, das ist was, was du hast oder du hast es nicht. Ja. Du kannst es vielleicht verbessern, aber du hast ein Grundsetting, mit dem du auf die Welt kommst. Und das ist einfach eine Eigenschaft, die hast du oder du hast sie nicht. Und Dahoud hat sie offensichtlich.
Das hat mich ja bei all meinen Kreismeisterschaften immer so wertvoll gemacht.
Ja.
War nie der stärkste Techniker. Aber das ist Thomas Müller auch nicht. Aber ein Leitwolf.
Leitwolf.
Einer, der die anderen antreibt und animiert, für ihn zu arbeiten.
Absolut. Das ist genau gut ausgedrückt. Ja, also Stuttgart, finde ich, kommt immer so ein bisschen zu kurz. Ist ein bisschen schade.
Wir haben die schon so abgefeiert hier in der, in der Show, zu Recht auch. Allein, was die für einen Kaderwert sich ergaunert haben, möchte ich fast sagen, was die für Spieler haben. Teilweise, ne, Silas verletzt, Gonzales verletzt, das sind schon mal zwei Topstars, die auch eventuell für viel Geld im Sommer gehen. Also für einen Aufsteiger, ich kann mich selten erinnern, einen Aufsteiger gesehen zu haben, der so viel Qualität hat und auch so viel junge, entwicklungsfähige Spieler. Also das ist schon echt, den ist der Schritt von Abstieg und Etablieren in der Bundesliga echt gut gelungen.
Ja, noch Ergänzungen, sonst schreiten wir voran. Gut, wir schreiten voran. Dann sprechen wir jetzt über die Bayern, weil die haben wir gerade, habe ich gerade angesprochen, im Zuge auch Thomas Müllers. Dann können wir das ja nochmal machen. Für die Bayern, finde ich, war das noch mehr so ein Zwischenspiel, Tobi, als für die Dortmunder, die vielleicht ja auch noch ein bisschen in einer anderen Situation sind. Zu einem haben sie ein bisschen mehr Vorsprung auf Leipzig, sind da nicht ganz so unter Druck wie Dortmund, wenn sie noch was erreichen wollen. Und zum anderen sind sie, glaube ich, auch sportlich. Ja, also klar, Dortmund hat ein gutes Ergebnis in Manchester geholt, die können weiterkommen, aber es wäre trotzdem noch eine Überraschung, wenn sie weiterkommen. Und für die Bayern ist es so, die wollen natürlich diesen Rückstand wettmachen, den sie haben, auch wenn sie auswärts ran müssen. Aber für die ist die Priorität noch mal stärker auf der Champions League als für Dortmund, unterstelle ich jetzt einfach mal aufgrund der Ausgangslage. Und dementsprechend haben die Bayern auch sehr stark rotiert, haben da einige Spieler aufs Feld geschickt, die man jetzt nicht unbedingt kennt, wenn man nicht Bayern-Fan ist. Zum Beispiel Stanisic, der links hinten gespielt hat, Thiago Dantas, Musiala, der ist jetzt natürlich auch schon deutscher Nationalspieler, den kennt man mittlerweile, aber der ist auch nicht derjenige, der jetzt jedes Spiel startet. Dann hast du einen Saar hinten rechts, der mal wieder ran durfte, also wie Choupo-Moting sowieso. Also man sieht, das ist jetzt nicht unbedingt Bayern geht mit letzter Leidenschaft auf den Platz oder mit, sag ich mal, mit letzter Risikobereitschaft, sondern da war die Prio doch schon auf das Champions League-Rückspiel gelegt und dementsprechend reicht es nur zu einem 1:1 oder war Union so viel besser, dass ich ihnen jetzt Unrecht tue?
Nee. Also ich tatsächlich, die Union-Fans, da habe ich auch schon auf die Finger bekommen, weil ich sehr kritisch war, aber ich wiederhole das trotzdem, weil ich fand, Union hätte da eigentlich sogar mehr rausholen können. Weil das war wirklich eine Bayern B11, die haben eine komplett neue Viererkette aufgestellt, die so noch nie zusammengestellt war. Und ich finde, Union hat sie relativ wenig geprüft. Also haben 4-4-2 zwar versucht, so einzeln als Konter zu fahren, aber dann waren sie auch auf den Außen immer zu tief. Aber immer wenn halt die Außenverteidiger mit nach vorne kommen, dann wurde es eigentlich gefährlich. Und da hätte ich mir gewünscht, so dass Union dann noch mehr Mut hat, gerade angesichts der Aufstellung der Bayern. Das 1-1 am Ende geht in Ordnung. Aber ich glaube, jedes Bundesliga-Team hätte davon geträumt, gegen diese Bayern-Elf spielen zu dürfen. Also wenn du gegen Bayern spielen willst, dann doch bitte in diesem Sandwich zwischen den beiden PSG-Spielen.
Ja.
Und klar, Union kann jetzt sagen, okay, sie haben jetzt wieder ein Unentschieden geholt gegen die Bayern, wieder ohne Niederlage geblieben gegen ein Top-Team. Aber angesichts der starken Union-Saison kann man da sagen, vielleicht der hat diese letzten 5% gefehlt. Vielleicht war auch die Aufstellung von Max Kruse in diesem Spiel nicht ganz so klug, weil der als Zehner dann natürlich ein bisschen verloren war und vielleicht hätte man noch mehr Tempo gebrauchen können vorne.
Mhm. Ja, also viel mehr, glaube ich, kann man dazu nicht sagen. Ich finde es ein bisschen glücklich, sage ich mal, dass es jetzt mit Union Berlin einen Gegner gab, für den es nicht mehr um so viel geht. Also klar, die sind noch absolut im Rennen um Europa. Das ist natürlich für Union was richtig Großes. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass irgendein Konkurrent benachteiligt wird, weil diese Union ist im Sandwich von Leverkusen und Gladbach. Die sollen ihre eigenen Hausaufgaben machen, die müssen nicht auf Union gucken.
Was? Das ist dann auch wieder ein bisschen unfair, weil wir natürlich diese Europa League und gerade diese Conference League so ein bisschen abtun und das als weniger wert ansehen. Aber da geht es ja schon um was. Also es ist ja nicht so, dass die wirklich im Niemandsland der Tabelle sind und das eigentlich vollkommen egal ist, wie das Spiel ausgeht für sie. Also es ist schon so, ich würde nicht sagen Wettbewerbsverzerrung, aber die Bayern haben schon ganz deutlich gemacht, so, ja, das Leipzig-Spiel, jetzt sind wir praktisch Meister und das PSG-Spiel ist uns wichtiger als dieses Spiel.
Ich meine, und das ist halt wesentlich mehr Geschmack gehabt hätte, wenn das jetzt zum Beispiel Berlin, also Hertha Berlin statt Union gewesen wäre. Wenn du, also wenn es wirklich um sowas Existenzielles wie den Abstieg geht oder so, dann wäre es hart gewesen. Ich weiß, da geht es auch noch um die Champions League, das ist auch okay, aber ich finde halt, ja, wie gesagt, ich finde, das hätte, wäre noch dramatischer gewesen. So, wenn die jetzt, stell dir vor, die spielen gegen Hertha, Hertha gewinnt das Spiel, das wäre schon krass gewesen, so. Aber das ist alles nicht so gekommen, lass uns da jetzt nicht zu viel Zeit aufwenden, denn wir haben noch einige andere Dinge, die wir besprechen wollen. Und die Zeit, die flutscht uns so durch. Unter anderem haben wir einen Schalke-Sieg. Und ey, das ist so selten, da kann man auch mal drüber reden. Schalke tatsächlich gegen Augsburg gewonnen. Aber man muss sagen, mit viel Leidenschaft, aber auch ein bisschen glücklich durch einen Torwartfehler von Ginkiewicz 1-0 in Führung gegangen durch das Geburtstagskind Suat Serdar. Das war ein Geschenk. Den hat der Torwart einfach nach vorne abprallen lassen. Serdar musste nur noch einschieben. Und danach hat eigentlich Augsburg das Spiel gemacht. Die hatten echt viele Chancen. Auch in Person zum Beispiel von Marco Richter, der, glaube ich, 3-4 Chancen alleine hatte. Haben es aber einfach nicht mehr geschafft, den Ball unterzubringen. Und so hat Schalke einen viel umjubelten zweiten Saisonsieg einfahren können.
Ja, Tobi hat ja geschrieben in der Shownotes sozusagen für diese Sendung, ich zitiere, Schalke-Sieg, ist das die Wende für Schalke?
Wende oder Ende?
Ist das die Wende? Die Frage kann man ja direkt mal an Tobi geben. Ist das die Wende?
Sie sind halt 13 Punkte Rückstand. Wir haben noch 6 ausstehende Spiele. Das heißt, sie können noch 18 Punkte holen. Mhm. Und Gramozis hat auch gesagt, er will jetzt jedes Spiel gewinnen.
Ein Kleingedruckte ist ja, dass sie da unten alle noch gegeneinander spielen. Ne?
Also das ist ein bisschen zweisagte Lage. Nein, was sie brauchen, ist Hoffnung. Was sie natürlich brauchen, ist Hoffnung für die zweite Liga. Also, dass sie mit einem guten Gefühl ein bisschen absteigen können. Dass sie sagen können, okay, unter Gramozis hat sich ein bisschen was entwickelt. Der wird uns wieder hochholen. Und wenn sie jetzt jedes Spiel unter Gramozis verloren hätten, dann wären sie... Entweder hätten sie nochmal den Trainer wechseln müssen oder sie wären dann mit so einer Wagner-Situation wieder in die neue Saison gestartet, mit einem angezählten Trainer. Das kann ja keiner wollen. Und dann ist das schon ein wichtiger Sieg für Schalke.
Und mal ehrlich, wenn du dir dann anguckst, wen sie noch haben, ne? Freiburg, Bielefeld, Hertha, Hoffenheim, Frankfurt, Köln. Also, die gewinnst du nicht mehr alle 6, aber du kannst auf jeden Fall noch ein paar Achtungserfolge holen von Mannschaften, die dann noch mehr Dramatik haben. Köln, letzter Spieltag, da wird's um alles gehen. Wahrscheinlich. Vorher ist für Bielefeld wichtig, für Hertha wichtig und da kann jetzt Schalke mal andersrum überall ein bisschen lockerer aufspielen, als sie es vorher gemacht haben vielleicht. Wer weiß, was das noch für einen Effekt in diesem Abstiegskampf wird, dass Schalke auf einmal wieder mitmachen will.
Ja, also wenn sie jetzt 4-mal noch gewinnen, dann haben sie 25 Punkte. Selbst wenn die anderen nicht mehr punkten, sind sie dann immer noch auf dem direkten Abstiegsplatz. Also wenn sie die nächsten 4 Spiele gewinnen, und alle anderen nicht punkten, sind sie immer noch auf dem direkten Abstiegsplatz. Und dann haben sie nur noch 2 Spiele. Also das ist für alle, die jetzt wirklich ernsthaft Hoffnung für Schalke kreieren wollen.
Man könnte eher noch mal drüber debattieren, ob Augsburg noch unten einrutscht.
Ja.
Weil das war ja so das Leistung -5. Also, sie haben halt gespielt. Und dann hörst du, wie Richter nach dem Interview im Interview nach dem Spiel sagt, ja, Schalke ist kein leichter Gegner. Die stehen zwar, sind zwar Tabellenletzter, aber die gehören da eigentlich nicht hin. Wo ich mir so denke, hat der in dieser Saison irgendein Schalke-Spiel gesehen? Hat der irgendwas mitbekommen von dieser Saison? Und das ist ja dann auch eine falsche Form von Respekt einfach, wenn du halt so ein Spiel angehst und so denkst, so Schalke, das ist eine Mannschaft, da müssen wir Respekt jetzt vorhaben. Nein, die musst du abschießen, so. Da musst du halt 5 Pässe aneinander rein können, um die auseinander zu kombinieren. Das haben sie nicht geschafft, weil Augsburg, das haben wir auch schon oft genug
theorisiert. Aber Tobi, weißt du was?
Einfach nur mit Glück da unten sich raus.
Aber wenn er jetzt was anderes gesagt hätte, dann hätten wir gesagt, so, ja, guck mal, die haben den Verein überhaupt nicht ernst genommen. Die gehen auf den Platz und denken, das Spiel haben sie schon vorab gewonnen, weil alle gewonnen haben. Und ich glaube, ganz kurz, ich bin fertig.
Wenn er nach dem Spiel sagt, er hätte nach dem Spiel einfach nur sagen müssen, das war scheiße von uns oder ja, Mist, das war Mist, aber das war halt irgendwie Schalke noch stark kriegen zu wollen nach dem Spiel, das war schon peinlich.
Alter, das hat Heiko Herrlich den 1-1 so gesagt. Der hat gesagt, ey Leute, wir spielen gegen Schalke, nehmt die bitte ernst, die gehören da nicht hin. Warum sagt er das? Damit die Spieler das Spiel ernst nehmen. Und das hat er den eingetrichtert und dann kommt Marco Richter nach dem Spiel und hat sich 90 Minuten irgendwie da irgendwie einen Wolf gelaufen und so und dann wiederholt er die Worte des Trainers. Das würde ich jetzt nicht zu hoch bewerten.
Aber das ist das Problem.
Warum?
Weil Augsburg sich von der ersten Minute gegen den Tabellenletzten reingestellt hat, die lagen schon 1-0 hinten und hatten bis zur Halbzeitpause weniger Ballbesitz als Schalke.
Ja, ja, die haben vergessen, dass sie hinten lagen. Deren Plan war wahrscheinlich, das Schalke mal machen. Und wir haben es einfach nicht bemerkt, dass sie hinten liegen.
Und dann haben sie gesagt, ups, wir liegen hier hinten, haben sie in der zweiten Hälfte festgestellt. Also das musste halt wirklich der mal reinziehen. Das ist ja Schalke gespielt, der hat jetzt auch in diesem Spiel, das habt ihr ja auch schon gesagt, haben jetzt nicht die Bäume vom Himmel gespielt. Und Augsburg hatte ja auch noch 2-3 wirklich gute Möglichkeiten. Aber das ist einfach, wenn du bedenkst, dass Augsburg nicht im Abstiegskampf steckt eigentlich, dafür aber Mainz, Bielefeld, Hertha, Köln, und du dir guckst, welche Mannschaft hat am Wochenende die schlechteste Leistung gemacht, dann denkst du dir schon, eigentlich gehört Augsburg da doch noch ein bisschen weiter hinten rein.
Ja, also gehören die sie auch noch. Von dem, was sie abliefern? Also die hat, also richtig performt hat Augsburg nicht? Richtig geil. Ja,
die holen wir noch, die holen wir noch, die holen wir uns noch.
Bremen holt sich Augsburg noch?
Ja.
Ja, Mann, das ist der Spirit, Alter. Genauso muss man vorwärts blicken und nicht nach unten. Schauen. Ihr Lieben, ihr werdet es nicht glauben, aber unter anderem auch, weil Hoffenheim Leverkusen in, bereits seit 11 Minuten spielen. Wie steht's denn da überhaupt?
0-0.
0-0? Ja, weil Patrick Schick nicht spielt. Ist doch klar, die ich bei Kickbase gekauft habe. Ja,
Bailey spielt auch nicht. Das ist der neue Trainer, der macht, was er will. Der hört nicht mehr auf uns.
Ja, das ist halt Hannes Wolf. Der macht, was er will. Der revolutioniert.
Könnten wir doch kurz, Steve. Wir haben jetzt noch 2 Minuten Zeit.
Ja, dann sag jetzt deine komische Würzburg-Geschichte da.
Hallo, die ist überragend, Leute.
Ja.
Das ist ja,
wohl. Ja, erzähl.
Der Nico darf gerne.
Was ist da los?
Sagen wir so, Würzburg hat einen Sponsor. Der hat viel Geld. weil in der Ecke offensichtlich A, günstige Arbeitskräfte und B, große Flächen für große Maschinen genutzt werden können. Das wiederum führt dazu, dass sie viel Geld haben, um damit Fußballvereine zu unterstützen. Das wiederum ist der Grund, warum die Würzburger Kickers unter anderem Bernd Hollerbach viel Geld dafür geben konnten, dass er die Liga hält und auch nicht. Jetzt wird es wieder eng und Würzburg ist kurz beim Abstieg aus der zweiten Liga und ich weiß nicht genau, wie er heißt, Chef von Flyer Alarm, wo ihr alle da draußen schon eure dreckigen Flyer für eure kleinen Geburtstagspartys gekauft habt, für 6,55 € 16.000 Flyer. Der hat kurzerhand gesagt, dass er nachgerechnet hat, ich glaube, es war eine öffentliche Bekundung oder sowas, ne? Dass es 11 Fehlentscheidungen gegen die Würzburger Kickers gab und er dann unter Analyse dieser und ohne emotionale Bindung, also die Formulierung war besser, aber sachlich und nicht emotional, dass wir entschieden, alle Verträge mit dem DFB zu kündigen. Was jetzt erstmal ganz witzig klingt, inhaltlich für den DFB eventuell aber ein Problem werden könnte, weil es geht, glaube ich, um 4,5 Millionen oder so, inklusive dem Namen der Namensgebung der Fußball-Bundesliga der Frauen. Und
Das Banden hat aber schon ausgeschlossen. Er hat schon gesagt, die Frauen-Bundesliga kann da nichts für, die kriegen ihr Geld weiter. Finde ich auch einen guten Move.
Die sponsern ja die Nationalmannschaft und ich weiß jetzt auch nicht, wie weit die Nationalmannschaft was dafür kann, dass am Wochenende halt die Notbremse nicht mit Rot, sondern mit Gelb bewertet wurde. Also,
aber die Nationalmannschaft hat es nicht nötig, die ist ein bisschen liquider als die Frauen-Bundesliga.
Ja, das Entscheidende ist ja, und jetzt suche ich nochmal ganz kurz die Formulierung, weil die hatte ich ja auch in unserer WhatsApp-Gruppe reingepostet und ich bin auch ein bisschen traurig, dass außer Tobi keiner von euch sonst so das gut war. Fischer zählte insgesamt 11 spielentscheidende Fehlentscheidungen gegen seine Würzburger in dieser Spielzeit, die ihn nach eigener Aussage, Zitat, mit aller Gelassenheit und ohne Emotionen zu diesem Schritt gegenüber dem DFB veranlasste.
Und vor allen Dingen noch direkt nach dem Spiel die Pressemitteilung geschickt. Ganz ohne Emotionen und mit aller Gelassenheit.
Ja, ist
direkt
fantastisch. Nach dem
Spiel Pressemitteilung raus.
Ja, aber wenn man sowas sagt, dass wenn du das Bedürfnis hast, sagen zu müssen, dass etwas so ist, dann ist es ja meist so, dass man das Gefühl hat, ich muss irgendwas vertuschen. Und dann macht man es erst natürlich sichtbar, ist ja klar. Aber ich find's auch eine lustige Geschichte und ich find's aber auch irgendwie cool. Weil der Typ ist Fan seines Vereins, irgendwie, der ist mit Emotionen dabei und ich kann den Frust verstehen. Wenn du gegen den Abstieg kämpfst und dann solche Entscheidungen fressen musst, dass du dann den Hebel, den du hast, den nutzt du halt, den drückst du, den schiebst du, den Hebel. Und das hat er gemacht. Ich find's irgendwie lustig. Ist eine authentische, lustige Geschichte. Gefällt mir. Gute Reaktion.
Ja, ich weiß ja nicht, ob der Fan des Vereins ist. Irgendwie ist dieses Flyer-Alarm-Ding ist so,
weiß ich nicht, wieso
dieses
nicht?
Red Bull-Sponsoring im Fußball auf Wish bestellt.
Der ist so, ich kenne den Typ nicht, aber vielleicht ist er ja wirklich einfach Würzburg-Fan. So, in meiner Welt, hör auf jetzt, Tobi, du sachlicher Mensch. In meiner Welt, und nimm mir das jetzt nicht, ist der Typ Millionär, ist aber auch Würzburg-Fan und ist traurig, weil sein Verein absteigt und er kann das projizieren, irgendwie kanalisieren in diese Richtung und da hat er eine Handhabe, die wir anderen Fans nicht haben und er sagt aber hier, ja, ich nehme euer Geld jetzt.
Aber dazu kurz noch ein Hinweis, ja, genau das ist es doch, ich weiß nicht, Tobi, genau das ist es bei dem Typen, der ist doch Arbeitgeber Nummer eins in der Region, das ist alles mit Leib und Seele Würzburg, das ist der Grund, warum der Verein nicht Kreisliga C spielt, sondern in der zweiten Bundesliga mitspielt. Und, aber, Nils, du weißt auch ganz genau, was es bedeutet, wenn man so einen Mäzen hat und am Ende der Verein daran scheitert, wenn er weg ist. Das wirst du in Abendorf auch erlebt haben, oder? Das, auf einmal war der Geldgeber weg.
Ja.
Und die Kreisliga-Titel waren nichts mehr wert.
Als Giovanni Scilacci zurück nach Perugia gegangen ist und damals den TSV Arnhof im Stich gelassen hat und wir deswegen absteigen mussten, das werde ich nicht vergessen. Das ist große Gefahr.
Aber das ist doch auch so ein Konglomerat wieder. Die haben doch wieder irgendwie 4, 5 Vereine und ist nicht Felix Magath der Chef von der fußballerischen Entwicklung all dieser Vereine?
Ja, Felix Magath hat 50% aller fußballerischen Vereine steuert Felix Magath. Ihr Lieben, unsere Zeit ist so langsam vorbei. Aber das war doch nochmal ein schönes Anekdötchen. Wir haben natürlich jetzt morgen Champions League, Paris gegen München, Chelsea gegen Porto und dann am Mittwoch Dortmund gegen Manchester City und Liverpool gegen Madrid. Also richtig schön.
Schau ich mir an.
Ja, ich schau mir's an. Und was du dir auch anschaust, das ist das, was im Nachgang an diese Sendung hier auf Rocket Beans läuft. Das ist nämlich der Game Talk.
Ja, schau ich mir auch an.
Wird Sony arrogant? Ist die provokative
der Wechsel zu Gladbach.
Frage. Wechsel zu Gladbach, genau. Also schaut euch gerne jetzt den Game Talk an. Dann haben wir heute Abend um kurz nach 10 noch Zocken mit Denzel. Der zockt nochmal wirklich zwei Stündchen für euch. Und dann 0 Uhr haben wir Luxan Wunder, Folge 78. Also richtig geiles Programm, ihr Lieben. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bleibt bei Rocket Beans TV. Wir freuen uns über Comments, Likes, Glocken, whatever YouTube anzubieten hat. Bis dahin, tschüss und auf Wiedersehen.
Diese Sendung kannst du als Video schauen und als Podcast hören. Mehr dazu unter rbtv.to/Bundesliga.